ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Der RBB und der Grünen-Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Stefan Gelper haben sich außergerichtlich geeinigt. Hintergrund ist ein am 31.12.2024 veröffentlichter RBB-Beitrag, der unwahre Vorwürfe gegenüber Stefan Gelper enthielt. Der Vergleich beinhaltet auch die Zahlung einer Geldentschädigung an Stefan Gelper. Über den konkreten Inhalt des Vergleichs haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der RBB hatte Fehler bei der journalistischen Arbeit eingeräumt und sich für die Berichterstattung und den erheblichen Schaden, der Stefan Gelper dadurch entstanden ist, entschuldigt. Stefan Gelper hat die Entschuldigung angenommen. Beide Parteien bezeichnen die nun abgeschlossenen Verhandlungen als respektvoll und im Ergebnis auch als für beide Seiten gelungen. Für Stefan Gelper waren dabei nicht nur die außergerichtliche Einigung, sondern auch die Art des Umgangs mit dem Thema auf Seiten des RBB sehr wichtig. Der RBB hat sich einsichtig gezeigt und ist in unserer Verhandlung dann auch sehr vernünftig und strukturiert mit dem Konflikt umgegangen, so Gelper. Der RBB bestätigt das und zeigt sich ebenfalls positiv darüber, dass man diesen mit Stefan Gelper nun abschließen konnte.
Die Abendschau am 3. Juli zum mutmaßlichen Schlussstein einer rund sechsmonatigen Auseinandersetzung, in der der RBB Fehler einräumen musste und zwei Führungskräfte zurücktraten. Herzlich willkommen zur Medienmagazin-Ausgabe vom 5. Juli 2025, in der ich Sie gemeinsam mit Rainer Sukow einstimmen will auf die kommende internationale Funkausstellung, die ja schon lange nicht mehr so heißt, sondern nur noch IFA. Auch diese Buchstaben haben keinen Bezug mehr zu einer Funkausstellung. IFA heißt inzwischen Innovation for All. Im zweiten Teil nehme ich Sie mit in die Gedankenwelt eines Arztes, der auch mit Humor Wissen vermittelt. Und das alles wie gewohnt
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ladies and Gentlemen, der Countdown zur IFA 2025 hat begonnen. Machen Sie sich bereit, mit uns die Zukunft zu erleben.
Ja, das klang aber sehr nach James Bond, Rainer. IFA und Agentenmärchen.
Wie passt das zusammen?
Ja, wie denn?
Ja, das begann, Kickoff in Berlin, nämlich zur IFA 2025 im Futurium in Berlin. Ein durchaus passender Ort, wie ich finde, für eine Technik-Zukunftsmesse. Und die IFA hatte eingeladen und jede Menge Journalisten waren gekommen und hatten die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu erhalten. Und so hat man eben hier auch die James-Bond-Stimme genutzt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und was das IFA-Kickoff eigentlich ist und wozu es da ist, das sagt uns Sarah Warnecke. Sie ist die Geschäftsführerin der GFU, der die Marke IFA gehört.
Heute wird im Rahmen des Kickoffs schon mal so ein bisschen Laune geweckt, um dann später bei der IFA die großen Weltpremieren vorzustellen. Und wir haben heute schon gemerkt, das Thema Robotik wird auf jeden Fall eine Rolle spielen und auch das Thema KI. Und darüber hinaus auch das Thema Nachhaltigkeit wird auch wieder auf der IFA groß gespielt werden.
Robotik ist nicht immer so einfach darzustellen. Was hat sich die IFA überlegt, um die Robotik erfahrbar, sichtbar zu machen?
Also Sie werden das auf mehreren Ständen sehen und das ist das Schöne an der Messe. Man kann die Sachen selber ausprobieren, selber erfahren. Also es ist nicht nur ein Angucken, sondern da sind an einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Ständen dieses Thema erlebbar und wir freuen uns über alle Besucherinnen und Besucher, die kommen und ausprobieren.
Sehen wir jetzt, Rainer, bei der IFA nach sprechenden Backöfen nun auch Industrieroboter?
In der Tat könnte man ja sofort erstmal bei Robotik und KI an Industrieroboter und große Hallen denken. Aber beim IFA-Kickoff, da wurde eigentlich klar, dass natürlich zur Messe passend damit die KI in der Heimelektronik gemeint ist. Also der Saugroboter, der dank KI lernt, den Schnürsenkel eben nicht einzusaugen.
Rasenmäher, ne?
Oder der Mähroboter, genau. Rasenmäher ist klassisch das, was du mit der Hand schiebst. Das andere Ding heißt Mähroboter.
Ah, danke.
Ja, genau.
Und daran merkt man, dass ich keine Ahnung.
Ich auch nicht. So, und der mit Hilfe von KI kann der eben lernen, wie man Tiere erkennt und umfährt. Und das hat eben eine technische Komponente, nämlich einer der Mähroboter-Hersteller, der hat berichtet, dass sie noch bis vor kurzem, also bis vor 2 Jahren quasi, die Software der Mähroboter manuell trainieren mussten auf zum Beispiel einen Igel. Das heißt, man hat denen manuell 100.000 Bilder von Igeln gezeigt und denen versucht beizubringen, das ist ein Igel. Und heute machst du es mit KI und da reichen 100 Bilder und den Rest macht die KI von allein. Und weiß dann, was ein Igel ist und fährt den nicht mehr um beim Mähen. Und eben Sichtbar ist das für die Besucher diese KI im Mähroboter nicht, aber mit Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Technik und Robotern, da beschäftigt sich die Firma HFC, Human Factors Consult in Berlin. Und sie hatte einen Vertreter mit spannenden Inhalten auf die IFA-Kickoff-Bühne geschickt und das anschließende Gespräch mit ihm gibt dann guten Einblick für und er stellt sich aber vor.
Paul Schweidler von der Human Factors Consult aus Berlin. Ja, also ich habe Psychologie und dann Human Factors in Berlin studiert und arbeite bei einer Firma, wo zur Hälfte Psychologen und zur anderen Hälfte Ingenieure arbeiten. Und wir machen Mensch-Technik-Interaktionsforschung und Entwicklung und Beratung. Also wir kommen eigentlich aus der Verkehrssicherheit und Flugsicherung und solche Themen, wo das Thema extrem wichtig ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und kommen jetzt aber auch vermehrt, auch über den Sicherheitsaspekt, in die Robotik rein. Erst aus der Industrierobotik, jetzt kommt es langsam in die Consumer-Robotik. Eben diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die wurde früher einfach von Ingenieurinnen gestaltet, Ingenieuren meistens eigentlich. Und mittlerweile kommt man halt zu dem Punkt, dass man merkt, das, was die Psychologen in den letzten 100 Jahren rausgefunden haben, kann man ganz gut nutzen, um Technologie zu gestalten. Erst recht solche Technologie wie Roboter. Und da sind wir eins der wenigen Unternehmen, was sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, sowohl forschend als auch beratend.
Wir haben schon auf dem Panel gerade gehört und im Vortrag, es gibt Kriterien, die die Akzeptanz von Robotern erhöht. Was macht den Roboter für uns sympathisch?
Ja, man sollte ja zunächst erstmal unterscheiden in zwei wichtige Dimensionen. Das eine ist die Nützlichkeit und das andere ist die, sagen wir mal, die emotionale Komponente. Und ohne die Nützlichkeit wird die Akzeptanz nicht funktionieren. Also zuallererst muss der Roboter irgendeine Aufgabe tatsächlich erfüllen können, die mir auch was bringt, die mir wirklich einen Nutzen stiftet. Und darüber hinaus ist die Sympathie gegeben oder wird sicherer gestellt, wenn der Roboter keine Erwartungen erzeugt, die er nicht erfüllt, wenn er mich nicht täuscht, wenn er nicht zu sehr aussieht wie ein Mensch, obwohl er sehr, sehr unmenschlich ist in seinem Verhalten, weil er sich vielleicht ein bisschen clumsy bewegt oder gar nicht so intelligent ist, wie man denkt, weil es zu diesem sogenannten Uncanny Valley-Effekt kommen kann. Das bedeutet, wenn er zu menschlich ist, zu menschlich aussieht, ist er uns vielleicht sogar gruseliger, als wenn er ein bisschen weniger menschlich aussieht. Und das sollte man im Auge behalten und bei der Gestaltung eben darauf achten und entsprechend berücksichtigen.
Wird es Zeiten geben, Ihrer Meinung nach, wo Roboter gleichwertige Mitglieder der Familie des Haushalts sind?
Gleichwertig glaube ich nicht. Also ich vermute mal, die werden sich schlimmstenfalls irgendwo zwischen Hund und Kind einsortieren. Vielleicht eine Stufe über dem Hund, wenn der Hund nicht so beliebt ist. Oder muss mit dem Hund dann um den richtigen Rangplatz kämpfen. Da weiß ich noch nicht, wie das dann aussehen wird. Aber es gibt ja jetzt schon die Beobachtung, ohne Spaß, dass einfach ein Roomba, also ein Staubsaugerroboter, der gar nicht besonders menschlich ist, als Mitglied der Familie betrachtet wird. Das ist einfach, wie wir Menschen ticken. Das bewegt sich ja von allein, das Gerät. Das heißt, es ist eine gewisse Form der Autonomie. Und unser einfachster Umgang damit ist, das irgendwie als Lebewesen in einem älteren Teil unseres Gehirns einzusortieren und dann auch entsprechend damit umzugehen. Und auch das muss man natürlich bei der Gestaltung berücksichtigen, dass Menschen Roboter immer als soziale Akteure wahrnehmen und auch irgendwie den Platz im Familiengefüge oder im Arbeitsgefüge geben möchten.
Sie haben auch ausgeführt, dass für den Menschen nachvollziehbar erklärbar sein muss. Was macht die Kiste da jetzt eigentlich? Warum brauchen wir das?
Ja, also diese Erklärbarkeit, wir haben das vor allem im öffentlichen Raum betrachtet, bei Geräten, die dort draußen rumfahren und wo Menschen denen begegnen, wie zum Beispiel Reinigungsmaschinen und gar keine, wurden ja nicht darauf vorbereitet, was das ist. Und wenn jetzt bei mir zu Hause ein Besucher kommt und der weiß vielleicht auch nicht, worum es sich dabei handelt oder was in meinem Vorgarten durch die Gegend cruist, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute davor Angst haben, also tatsächlich gar nicht nur gruselig, sondern Furcht haben, weil sie nicht wissen, was das Gerät für eine Aufgabe hat, ist groß. Es fährt alleine rum, es ist einfach irgendeine Kiste, wo keine Beschriftung drauf ist. Man möchte gerne verstehen, was sind die Fähigkeiten von dieser Maschine, beobachtet die mich, werden vielleicht die Daten irgendwo hingeschickt, sieht mich das, muss ich aus dem Weg gehen, wenn es auf mich zukommt, geht mir das Gerät aus dem Weg, all solche Aspekte. Und wir haben ein starkes Bedürfnis natürlich als Menschen unsere Umwelt zu erklären und Vorhersagen zu treffen darüber, was im nächsten Moment passiert, damit wir unser Verhalten anpassen können. Und Roboter sollten uns das leicht machen, zu erkennen und zu erklären, wie sie sich in den nächsten 3 Sekunden, 5 Minuten verhalten werden, damit wir nicht permanent unter Druck sind, unser Verhalten an die Maschine, die irgendwas macht, anzupassen.
Sie haben das Panel sehr bereichert. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Herzlichen Dank für das Interview.
Ja, Machine Learning ist nicht, dass wir lernen, wie die Maschinen ticken, sondern umgekehrt. Nee, umgekehrt. Also nochmal, Machine Learning ist, wenn die Maschinen von uns gelernt werden müssen und nicht umgekehrt. Ne? Also das ist leider das Ding.
Und Maschinen müssen eben was lernen. Das ist eben das Spannende. Ja. Und eben diese emotionale Komponente fand ich auch mega spannend. Ja. Also vielleicht für dich mal. Wie sieht denn bei dir für dich der Roboter aus, der dein Mittagessen kochen darf?
Bei mir kommt kein Roboter ins Haus. Also das sage ich einfach nur, weil kein Platz ist. Ne?
Dann,
aber ich koche ja auf dem Ceran-Kochfeld und ich erwärme gelegentlich das Essen in der Mikrowelle. Alles andere ist also noch selbst geschnitzt bei mir. So, wir machen hier eine kurze Zäsur und dann geht's gleich weiter von der IFA. Ich war eben nicht ganz korrekt, als ich sagte, mehr dann jetzt von der IFA, weil das war ja gar nicht auf dem IFA-Gelände, Rainer, sondern dieser Kickoff war wo?
Im Futurium in Berlin, das ist ja der Nähe Hauptbahnhof, ein toller Ort, kann ich nur empfehlen, mit einer tollen Ausstellung, die ja spannende Einblicke bietet. Und diesen Ort hatte sich die Messe eben gesucht, weil es eben, oder die IFA gesucht, weil es eben ein Ort mit Zukunft ist.
Naja.
Und aber wenn wir nochmal ein Jahr zurückblicken, dann begann die IFA ja eigentlich monothematisch, ne? Also
Funk.
Eine Radio. Eigentlich Radio war das allererste Thema, wenn man so will.
Ja, aber es funkte ja, ne? Also ich meine, es ist schon nicht das kabelgestützte Lautsprechersystem gewesen.
Ja, genau.
Deswegen auch die Funkausstellung.
Ja. Genau, also darum ja auch die erste, ne, als große deutsche Funkausstellung. Dann wurde daraus die große deutsche Funk- und Fernsehausstellung. Da wurde daraus die große deutsche Rundfunk-, Phono- und Fernsehausstellung. Und irgendwann hat man die Aufzählung aufgegeben und ist dann zur internationalen Funkausstellung gekommen. Und letztendlich war auch immer Entwicklung in irgendeiner Form mit drin, auch in der Messe selber. Und eigentlich ist es auch eine ganz spannende Entwicklung zu sehen, denn auch im Bereich Medienpräsenz gab es im letzten Jahr schon das erste Mal in der Halle 17 eine Fläche, die einen Content Creator Hub beinhaltete, also einen Platz, wo Content stattfindet. Und was das genau ist und was dazu gedacht ist, das sagt uns Leif Lindner. Er ist der CEO der IFA Management GmbH.
Ja, also der Content Creator Hub ist ein Platz, wo wir Influencer und Creator zusammenbringen. Und zwar einerseits untereinander, auch mit der Industrie natürlich, aber auch mit den Endkonsumenten. Und eigentlich ist dieser Ort aus meiner Sicht ein Paradies für diese Leute, weil wir haben ein Podcast-Studio, wir haben eine extra Bühne, wir haben einen separierten Bereich, wo die sich untereinander austauschen können. Wir haben Programm an allen 5 Tagen, wir haben interessante Aktivierungen, wir haben Launches. Also im Prinzip alles, was das Influencer und Creator Hub begehrt, haben wir da.
Und der hat ja einen ganz besonderen Ort auch, dieser Content.
Richtig. Also im Prinzip ist es so, dass wenn man beim Haupteingang bei der IFA reingeht, man eigentlich gar nicht drum herum kommt, um direkt dort reinzustolpern. Der ist im Palais jetzt, weil wir letztes Jahr gemerkt haben, wie viel Interesse dort bestanden hat. Jetzt haben wir ihn so exponierter und insofern haben wir den wichtigsten Bereich am besten platziert.
Ja, und auch beim IFA Kickoff im Futurium in Berlin, da war die Präsenz der Inhaltemacher der sozialen Medien durchaus zu spüren. Es waren einige Influencer vor Ort und einer kam sogar als Überraschungsgast auf die Bühne. Mit ihm habe ich auch anschließend ein kleines Gespräch geführt, denn es war
Sascha Pallenberg. Also ich bin Tech-Blogger, schreibe seit über 25 Jahren über aktuelle technologische Entwicklung, lebe 17 Jahre davon in Taiwan, meiner aktuellen Wahlheimat.
Du hast im Prinzip sehr frühe Erfahrungen mit der IFA. Mhm. Deine erste IFA-Erfahrung?
Tatsächlich noch in den 80er Jahren. Ne? Meistens waren dann noch Ferien Anfang September. Ne? Du hast die großen Sommerferien gehabt. Und dann waren da Benny und Anke und Thomas Gottschalk und Günther Jauch auf der Bühne. Und die haben jeden Tag 5-6 Stunden lang Live-Programm gemacht. Und ich fand das einfach immer so toll, weil das auch so roh war. Ne? Wenn du die ganze Zeit live machst, vor allen Dingen so lang, dann ist das keine Sendung mehr, die wirklich absolut komplett durchgeplant ist. Und das hat mir immer imponiert. Und es war immer tolles Wetter und Berlin und meine Stars der Kindheit waren da. Also ich fand's klasse.
Warum ich drauf komme, dass wir miteinander reden, in diesem Jahr wird es auf der IFA einen Content Creator Hub geben und das ist ja quasi eigentlich so ein bisschen auch dein Metier, ne? Über Technik reden in Social Media und Co. Was meinst du, kann damit passieren?
Wenn man sich die Entwicklung der IFA anschaut der letzten Jahre, dann hat sich eine ganze Menge getan, um Content Creator auch auf diese Messe zu bekommen. Auch ein jüngeres Publikum, ne? Ist ja auch mit 55 noch Content Creator sein, ist ja völlig egal, aber ich glaube, dass durchschnittlich sich doch weitaus jüngere Menschen unter diesem Begriff oder unter dieser Definition einfach sehen, ist so, so wichtig, um zu begreifen, was die wollen, in welche Richtung die sich entwickeln, in der Art der Darstellung von Inhalten, aber auch, damit die verstehen, was die IFA überhaupt ist. Weil im ersten Moment denkt man sich, meine Güte, das Ding gibt's schon 100 Jahre, was wollen die uns denn jetzt da noch erzählen? Ne? Aber dass die IFA tatsächlich einer der größten Unterhaltungselektronikmessen weltweit ist und vor allen Dingen die mit der längsten Tradition, das wissen die wenigsten und das können sie mittlerweile hier erfahren.
Was bietet moderne Kommunikation in der Erzählweise über Technik, was vor 20 Jahren nicht war?
Du hast heute andere Distributionskanäle. Du hast ja heute die Möglichkeit, wirklich Menschen an allen Ecken der Welt zu erreichen. Das wäre tatsächlich vor 20 Jahren, 2005, eine Ecke schwieriger gewesen. Da gab es halt noch kein Facebook, da gab es kein Twitter, kein LinkedIn und wie sie alle heißen. Also die sozialen Medien, diese Ära des Web 2.0, wie man das damals genannt hat, das war halt noch nicht da oder stand in den Kinderschuhen. Jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, manche erreichen live Hunderttausende mit ihren Streams und die sitzen auf der ganzen Welt. Das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Das Internet, die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen, das ist schon toll zu sehen, was Technologie möglich gemacht hat und wie das natürlich dann auch wiederum Plattformen bespielen kann für all diese Menschen, die da in der Kommunikation, die in den Medien, die im Journalismus und so weiter unterwegs sind.
Und jetzt steht die IFA ja bevor. Hast du was vor dieses Jahr?
Ja, natürlich. Ich bin die ganze Woche hier auf der IFA. Ich freue mich darauf. Wir gucken gerade, was für Programmpunkte wir zusammen machen werden. Auch in meinem Talk gerade habe ich ja immer wieder mal auf weiße Ware als klassische Küchenequipment verwiesen. Ich freue mich schon wieder zu sehen, was es da alles Neues gibt. Nicht, dass ich das unbedingt brauche, aber ich finde das immer total spannend, wie es dargestellt wird.
Wenn du eigentlich jemand anders eine IFA beschreiben würdest, die IFA von heute, wie würdest du die beschreiben?
Tech-Menschen-Unterhaltung. Es ist nicht nur eine Show, ich glaube, es ist mittlerweile ein Festival geworden. Das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie die aktuellen Besitzer der IFA das Konzept auf neue Füße gestellt haben und wie sie die Zukunft der IFA sehen. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig.
Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im September wieder.
Wir sehen uns im September. Danke dir. Danke.
Und zwar, wir müssen es vielleicht nochmal genau sagen, 5. bis 9. September.
Genau.
In Berlin.
In Berlin auf dem Messegelände.
Hauptstadt der BRD.
Und was wir gehört haben, war der Blick auf zwei Themen zum IFA-Kickoff. Mit zwei anderen Themen, sage ich mal, die wir eigentlich bis jetzt gar nicht so, für mich zumindest nicht im Rampenlicht standen. Und bei dem Stichwort Rampenlicht, da würde ich gleich nochmal drauf verweisen, dass die IFA auch ein klassisches Element wieder aufleben lassen will, nämlich der IFA-Sommergarten. Der wird wirklich von Donnerstag bis Sonntag mit Programm bespielt.
Aber das gab es auch zwischendurch mal, kann ich mich erinnern. Da hat Clouseau gespielt mit Fritz und den Deutschrock-Poeten. Genau,
und das war aber eine Zeit lang, schlief es auch so ein bisschen, Sommergarten. Und das soll eben wiederbelebt werden, am Donnerstag übrigens mit einem Konzert für Berlin und Brandenburger kostenfrei zu erleben. Ein Konzert mit lokalen Künstlern. Und da bin ich echt gespannt drauf, was da passiert.
Ich glaube auch Olli und Jan sind dort.
Die sollen am Sonntag wieder sozusagen den Sommergarten unterhalten.
Und wenn ich die richtig verstanden habe, in irgendeinem Podcast von Ihnen ist auch Uli Zelle als Showgast eingeladen. Aber ich weiß nicht, ob die Verhandlungen geklappt haben. Vielleicht hat ja Uli was anderes zu tun in der Zeit. Aber vielleicht sollten wir uns nochmal verständigen, wo, also letztes Mal kann ich mich erinnern, oder vor zwei Jahren war das, ist schon wieder so lange her, dass wir so Kurbelradios gesucht haben. Wegen der möglichen Katastrophe im Ahrtal wurden die einen oder anderen sensibilisiert, sich da was zuzulegen. Da wird jetzt bestimmt nicht so viel passiert sein in den letzten Jahren, Innovatives. Was? Also Mähroboter habe ich heute gelernt, ist obwohl du keinen Rasen hast, oder doch?
Nee, ich habe keinen Mähroboter. Also ich habe einen Rasen, aber keinen Mähroboter. Aber tatsächlich, ich bin eher wirklich darauf gespannt, wie es der IFA gelingt, Event zu erzeugen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Man darf nicht vergessen, ein analoges Messekonzept im 21. Jahrhundert ist in meinen Augen eine große Herausforderung. Und das wird die Messe in diesem Jahr zeigen, ob das funktioniert.
Und wir werden das sicherlich wohlwollend begleiten.
Ja.
Bis zum nächsten Kontakt, Rainer.
Vielen Dank.
Wer heute faktenbasiert und demokratiefördernd kommunizieren will, kämpft um Aufmerksamkeit und oft gegen laute, verzerrende Narrative und Desinformation. Wie also Menschen erreichen, wenn die klassischen Wege nicht mehr tragen? Das war die Fragestellung diese Woche während einer Veranstaltung im Berliner Publix. Ein neues Haus ist das für Journalismus und Öffentlichkeit, manche sagen auch Publix. Einen Ihnen sicherlich nicht unbekannten Menschen bat ich anschließend nach der Veranstaltung dem heißen Sommerwetter sich mir auszusetzen und ich bat ihn zum Interview.
Mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, die auch hier in Berlin ihren Sitz hat. Und im öffentlichen Rechtlichen für den WDR in der ARD darf ich Dokumentationen zu Gesundheitsthemen machen.
Sie sind ausgewiesen, sage ich mal, auch für normale Bürger, jemand, der mit Humor uns entweder heilen will, mit lustigen Darbietungen uns glücklicher machen will. Aber hier im Publix war es so, dass Sie eher den Humor als Medium der Wissensvermittlung angesprochen haben und auch gesagt haben, ohne Humor werden wir es vielleicht nicht schaffen, oder? Haben wir tatsächlich ein Humordefizit in der Wissensvermittlung?
Eins meiner inspirierenden Bücher meiner Studienzeit war von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Und ich habe ja später Glück kommt selten allein geschrieben. Eine Metapher von Watzlawick, die sofort vieles klar macht. Ein Mann geht durch die Gegend und klatscht in die Hände. Und jemand fragt ihn, was tun Sie da? Ich vertreibe die Elefanten. Hier gibt es gar keine Elefanten. Sehen Sie? Und in dieser ganz kurzen Geschichte kann man so viel klar machen, wie schnell Menschen sozusagen in ein Rabbit Hole, wie man das heute nennt, in einen Tunnel kommen, wenn sie von irgendetwas mega überzeugt sind. Und wie ihnen dann genau das fehlt, worüber wir heute hier im Haus für gemeinnützigen Journalismus im Publix gesprochen haben, nämlich der Perspektivwechsel. Kann ich akzeptieren, dass ich eventuell auch falsch liege? Kann ich akzeptieren, dass Dinge uneindeutig sind? Da halte ich Widerspruch aus. Und dafür ist Humor sozusagen das beste Kommunikationsmittel. Und Humor nicht im Sinne von Witze erzählen, sondern einfach überraschend mit den Denkfallen, die unser Geist qua Struktur hat, umgehen. Und das heißt zum Beispiel, sich die Frage zu stellen, wie kommunizieren wir über ein Molekül, was unsichtbar ist, über CO2. Und dann sage ich, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Wir erleben gerade extrem brutale Hitzewellen und unser Hirn braucht im wahrsten Sinne einen kühlen Kopf. Wie kann man das aber visualisieren? Wie kann man darüber so sprechen, dass einerseits die Ernsthaftigkeit der Bedrohung für die körperliche und seelische Gesundheit klar wird und gleichzeitig immer wieder auch betont wird, wir können ja noch weiter entscheiden, wie es weitergeht. Die Zukunft ist nicht festgelegt, sondern wir können sie jetzt noch als die erste Generation, die mitkriegt, was Klimakrise bedeutet, und die letzte Generation, die wirklich sozusagen den Hebel noch umlegen kann, mitgestalten. Und das ist gar nicht so einfach bei diesen wirklich schwierigen, auch bedrohlichen Themen, den Humor zu bewahren. Aber genau das ist die Kunst, weil wir ja gerade auch einen Diskurs haben, der sehr bestimmt ist von Aufreger, von Hass im Netz, von rechtspopulistischen Fakes. Und das, was den Menschen komplett fehlt, ist eben der Humor, die Fähigkeit, die eigene Position mal zu hinterfragen. Und um ein Beispiel aus der Corona-Kommunikation zu sagen, ein guter Wissenschaftskommunikator wie Christian Drosten hat auch immer gesagt, was wissen wir und was wissen wir nicht. Also Unsicherheit auch mitzukommunizieren ist auch Teil von guter Wissenschaftskommunikation.
Aber nochmal zurück zum Humor. Die Geschichte des Humors ist ja voller Missverständnisse. Mhm. Ne? Eins der größten Missverständnisse ist, dass Humor nicht so bedeutsam ist wie Ernsthaftigkeit. Ne? Also die Unterscheidung zwischen U- und E-Musik ist ja auch so ein bisschen Hinweis darauf. Diese Lachkultur ist eher etwas, was man wirklich nicht ernst nimmt. Das geht auch schon bis zurück ins Mittelalter. Ne? Da gab es im Karneval das Verlachen und das war eine Strafe. Ne? Mhm. Aber das hat sich heute irgendwie anders gestaltet. Humor ist etwas, um etwas leichter zu nehmen. Ich glaube, wenn man es auf das Lateinische zurückführt, heißt Humor sowas wie Feuchtigkeit, vielleicht die Gleitcreme für die Wissensvermittlung. Wo sehen Sie denn da Defizite momentan? Ist dann unser Problem die Humorlosigkeit oder nicht etwa die Ignoranz, die ja viel stärker ist, Probleme wahrzunehmen? Also zu sagen, das ist die Sonne, die einfach zu heiß wird, weil sie sich ausdehnt, wie Frau von Storch von der AfD,
Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
Oder dass man sagt, aber die, an den Polen wächst doch jetzt wieder alles zusammen. Also diese unschätzbare Fähigkeit von Menschen zu verdrängen.
Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und tatsächlich hat sich eine politische Kultur etabliert, der Wahrheitsgehalt der Aussagen egal ist. Das ging nicht nur erst mit Trump los, sondern es gibt auch viele Aussagen von deutschen Politikern, die Dinge zum Beispiel über die Energiewende behaupten, die schlichtweg nicht stimmen. Und ich fürchte, dass sie sogar wissen, dass sie nicht stimmen. Und umso wichtiger ist es zu sagen, wir brauchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir brauchen Mediatheken, wir müssen sehr viel klarer kommunizieren, wo finde ich denn im Netz noch recherchierten, verlässlichen Inhalt? Und diese Unterscheidung verschwimmt eben in Social Media, weil nicht klar ist, meint er das? Wurde er dafür bezahlt? Ist das ein Influencer? Ist das irgendwie Paid Content? Hängt das mit der Werbung vorneweg zusammen? Und. Und deswegen glaube ich, ist jetzt wirklich eine entscheidende Phase eingetreten, wo wir kapieren, was diese Geräte, ich habe natürlich auch eins, was sie mit unserem Hirn, unserer Aufmerksamkeit, aber auch unserer Manipulierbarkeit machen. Und positiv gesprochen, wenn wir wiederentdecken, was für einen Wert auch in gemeinnützigen Journalismus, im guten Erklären, im Abwägen von Studien und so weiter steckt, dann verteidigen wir das auch. Und ich glaube immer noch, dass Menschen diesen Unterschied wahrnehmen. Aktuelles Beispiel, ich kriege jeden Tag hunderte von E-Mails von Menschen, die sagen, ich habe sie da in der Werbung gesehen auf Social Media, das haben sie doch nicht wirklich gesagt. Und tatsächlich habe ich noch nie irgendeinen Werbevertrag gemacht. Warum? Weil ich dachte, als öffentlich-rechtlicher Wissenschaftsjournalist ist meine Glaubwürdigkeit das höchste Gut. Und dafür habe ich auf ziemlich viel Geld verzichtet. Und jetzt machen andere mit meiner Glaubwürdigkeit Reibach, weil sie plötzlich Ausschnitte von einer Sendung wie Maischberger, wo ich drin sitze, mit einer falschen KI-synchronisierten Stimme unterlegen, die verdammt echt meiner eigenen ist. Dann halte ich plötzlich eine fingierte Medikamentenschachtel in der Hand und dann verspreche ich Dinge, die natürlich Quatsch sind. Man kann damit abnehmen, man wird Impotenz damit behandeln, man kann alle Verkalkungen aus dem Herz-Kreislauf-Gefäß rausholen. Und wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es halt meistens auch nicht wahr. Aber gerade erkrankte Menschen, die sozusagen diesen Strohhalm suchen, fallen darauf rein und geschädigt sind drei Menschengruppen, nämlich A, die armen Leute, die dafür bezahlen und dann nichts kriegen oder was Unwirksames und vielleicht sogar zu Schaden kommen, weil sie ihre anderen Medikamente absetzen. Zweitens bin ich natürlich mit meinen Persönlichkeitsrechten verletzt, inklusive der Absenderschaft von ARD, WDR und anderen. Und drittens, wir als Gesellschaft, weil sich immer mehr einschleift, du kannst eigentlich niemandem mehr trauen. Selbst der Hirschhausen ist jetzt gekauft. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen dieser rechtspopulistischen Propaganda, die da heißt, ja, die Systemmedien hängen alle zusammen und wir werden sowieso von Tag Nacht beschissen. Und wir müssen dieses ganze System wegwischen. Und das ist ja auch das, was in den USA gerade mit Wissenschaftlern passiert, dass wirklich auch an den Unis der blanke Terror herrscht, dass Menschen, die zeitlebens hoch angesehene Wissenschaft gemacht haben, plötzlich um ihre Arbeit, um ihren Zugang zu Daten, ihre E-Mails und ihre Forschungsgruppe fürchten müssen. Also wir sind in sehr unlustigen Zeiten gerade und umso mehr glaube ich, dass es wichtig ist, die Willigen stärker miteinander zu verknüpfen, auch die Menschen, die viele Leute erreichen können. Die Kreativen miteinander zu verknüpfen, auch im Analogen begegnen. Und dafür steht auch dieses Haus, vor dem wir stehen, nämlich das Haus des gemeinnützigen Journalismus, ist gegründet worden, gerade mit der Idee, dass wir Menschen, die sich für die Demokratie, für guten Wissenschaftsjournalismus, für ja, die Bewahrung der Schöpfung oder den Schutz unserer Lebensgrundlagen engagieren, dass wir die nicht alleine lassen dürfen. Und das, was hier ständig auch bei jedem Mittagessen passiert, ist Gold wert. Und deswegen bin ich hier so gerne und glaube auch, dass da etwas entsteht und wächst, was hoffentlich viele Menschen auch in ihrem Wert wieder daran erinnert. Wir sind nicht nur Konsumenten, wir sind mehr als das, was wir klicken und kaufen. Und wir sollten dringend darüber nachdenken, ob es nicht Plattformen braucht, die gemeinnützig sind, zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Plattformen. wo echte Menschen mit echten Menschen sich verbinden, wo alle Institutionen und Ministerien und auch Universitäten drin sind. Und wenn wir uns mal klar machen, wie viele Menschen das wären, glaube ich, ist da eine Riesenchance gerade, wirklich ein gemeinnütziges soziales Netzwerk aufzumachen, was wir dringend brauchen.
Eckart von Hirschhausen, gleich mehr zum Thema Deepfake, aber wir gönnen uns eine Pause mit Tangerine Dream. So, gleich Interview Eckart von Hirschhausen Teil 2 zum Thema Deepfake. Das spielte tatsächlich in der Veranstaltung im Publix Berlin Neukölln eine wichtige Rolle, vor allem unterstützt durch den Regisseur, Autor und Comedian mit dem Känguru. Vielleicht erinnern sich an Marc-Uwe Kling, der kürzlich ein Deepfakes-Verbot forderte, wie hier in einem Social-Clip.
Es rollt ein Tsunami aus Fälschungen auf uns zu, der es immer schwerer machen wird, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Um das Vertrauen in den demokratischen Diskurs zu schützen, müssen Deepfakes einer Person, die ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen erstellt werden, genauso verboten werden, wie das Fälschen von Geld verboten wurde, um unser Vertrauen ins Währungssystem zu schützen.
Ich möchte nochmal den Punkt des Deepfakens aufgreifen. Sie haben ja auch Beispiele vorgeführt. Nun gibt es aber, wie mit jeder Technologie, auch, positive Seiten. Es gibt zum Beispiel im Netz ein Video mit künstlicher Intelligenz generiert. Da sind die großen Mächtigen dieser Welt und singen alle We are the world.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
Das ist richtig gute, auch lustige Satire. Das würde ja, wenn man jetzt ein Deepfake-Verbot durchsetzen würde, nicht mehr möglich sein. Also schaden Sie sich mit Ihrem vehement vorgetragenen Nein, wir wollen künstliche Intelligenz oder überhaupt digitale Fälschung nicht, selber schaden im Übersetzen von Botschaften ins Humorvolle, das uns letzten Endes vor dem Untergang der Welt bewahrt?
In Dänemark gab es letzte Woche ein sensationelles neues Gesetz, nämlich dass das, was man eigentlich sagt, das ist doch selbstverständlich, nämlich mein Gesicht gehört mir, meine Stimme gehört mir. Wenn jemand damit...
Könnte Trump auch sagen.
Ja, die Satire hat aber mehr Möglichkeiten als mit KI. Und da unterschätzen wir, glaube ich, auch die Kolleginnen und Kollegen, die mit Satire arbeiten. Wir haben mit Karikaturen, mit witzigen Zeichnungen, mit Bubbles. Wir haben jede Menge Möglichkeiten. Wir brauchen nicht KI-Fälschungen wegen dieser paar Hansel jetzt freigeben. Und vor allen Dingen müssen wir die Plattform haftbar machen für Fakes, mit denen sie Geld verdienen. Weil aktuell maßgeblich eben Google und Meta und andere, die dann auf Seiten Anzeigen aufschalten, zum Beispiel mit MIT, mit meinem Gesicht, dann geht man auf diese Seiten und wird sozusagen verlockt durch einen scheinbaren Konnex zwischen dem Gesicht und einer Werbung. Und da müssen wir sagen, in dem Moment, wo Plattformen mit Werbung Geld verdienen, müssen sie auch haftbar sein für die Inhalte. Und das ist sozusagen der Geburtsfehler dieser Plattform, dass sie betrachten sich immer noch als nur Verantwortungslose, wir verteilen es ja nur. Und das stimmt ja nicht, weil sie mit den Algorithmen bestimmte Dinge befördern, andere ausblenden. Und diese Abhängigkeit, auch was sich politische Meinungsbildung bei Jugendlichen, bei TikTok angeht und so weiter, die sollte uns nicht ruhen lassen, bis wir sagen, wir haben ein Recht auf eigenes Gesicht, auf eigene Meinung. Und zur Meinungsfreiheit gehört auch, dass keine andere KI und ein Betrüger dahinter behaupten kann, der Hirschhausen hat was gesagt, was ich nie gesagt habe. Auch das ist Meinungsfreiheit.
Womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell?
Meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen ist immer so ein bisschen vor der Welle, nachdem wir jetzt gesagt haben, Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen, mit erträglichen Temperaturen und friedlichem Miteinander, ist, glaube ich, das nächste große Ding Artenvielfalt. Wir stehen hier auf einem Friedhof, hier gibt es Vögel. Das tut wahnsinnig gut, wenn man in der Stadt Bäume hat, die kühlen, die nicht nur Sauerstoff machen, sondern auch den Feinstaub filtern, die zu Hause sind für ganz viele andere Arten. Und wir zerstören gerade das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen und verstanden haben. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Als Arzt sage ich, 70% der Medikamente kommen aus der Natur. Ja? Aspirin, was man natürlich kennt aus der Apotheke, aus dem Badezimmerschrank, kommt von der Weidenrinde. Krebsmedikamente kommen von natürlichen Substanzen. Der PCR-Test kommt von einem Enzym, von einem seltenen Bakterium in heißen Quellen und, und. Das heißt also, wenn wir den Schatz der Natur einpreisen, dann denken wir ganz anders über den Schutz der Arten nach. Beispiel, was kostet ein Glas Honig, wenn die Biene Mindestlohn bekommt? Plötzlich ist das über 300.000 Euro wert. Und dann, wenn man sowas hört, dann denkt man, hoppla, die Natur subventioniert uns die ganze Zeit Dinge, die sind aber nicht selbstverständlich. Und so machen wir gerade eine Idee, das stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, dass gerade Menschen, die sich auf ihre Wirtschaftskompetenz, auf ihr konservatives Weltbild berufen, auch verstehen, das ist ein Wahrensthema, ein konservatives im Sinne von beschützen, bewahren. Und das gehört nicht einer Generation und erst recht nicht einer Partei, sondern wir schaffen es gemeinsam oder gar nicht. Und ich glaube sehr stark, dass die Mehrheit oft vernünftiger ist als die mediale Abbildung davon. Und daran appellieren wir, weil ich möchte gerne auch weiter, auch mitten in Berlin, verschiedene Vögel hören können.
Herr von Hirschhausen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich habe noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Diese Geschichte ist wahr und ist mir tatsächlich passiert. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff und da dachte ich erstmal, Kreuzfahrt, super Sache, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte, ich war auf dem falschen Dampfer und Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Es war nicht lustig. Endlich fester Boden unter den Füßen. Ich ging in Norwegen in den Zoo und sah dort auf einem Felsen einen Pinguin stehen. Und ich dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, zu kleine Flügel, untersetzte Statur. Und irgendwie hat der Schöpfer bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion, klar. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte ich nur noch, boah, ey. Pinguine sind hervorragende Schwimmer. Die sind so gut geeignet, im Wasser sich schnell, wendig, mit Spaß zu bewegen, dass sie mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge. Wie schnell ich Urteile fälle und wie ich damit komplett daneben liegen kann, gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen ändern sich nämlich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn man als Pinguin geboren wurde, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und ein guter Therapeut, davon gibt es auch viele, wird deswegen nicht lange darüber reden wollen, warum man gern so einen langen Hals hätte, was es mit der Kindheit zu tun hat und im Fall des Großvaters und das erstmal aufstellen. Nein, der wird dich fragen, wer bist du, was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken? Stärken zu stärken ist so viel sinnvoller, als an seinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn Sie immer denken, ja, ich müsste aber so sein wie die anderen, ein kleiner Trost. Andere gibt's schon genug. Alles, was von uns gefordert ist, ist, uns zu kennen und zu gucken, ob ich dafür in einer guten Umgebung bin. Und wenn ich Pinguin bin und in der Wüste mich aufhalte, dann liegt's nicht an mir, wenn's nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser. Und dann muss ich springen, dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder weiß. Und ich wünsche es Ihnen auch von Herzen. Ich war auch gerne der Klinikarzt. Eine meiner Schwächen ist aber, ich bin so ein bisschen kreativer Chaot. Das ist dort ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, ohne einen festen Text, beim freien Formulieren auf neue Ideen zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mit anderen Worten, heute nutze ich mehr von meinen Stärken, meine Schwächen fallen weniger ins Gewicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was Sie motivieren soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen und treu zu bleiben. Und mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin und wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element.
Eckart von Hirschhausen hier in einer Aufnahme von ZDF Comedy.
Medienmagazin Podcast Bonustrack.
Im Podcast Bonustrack hören Sie wie angekündigt die Panel-Diskussion Imagine the Future of TV. Zuvor noch aus Prag Marianne Allweis zu 75 Jahre Radio Free Europe, Als Ergänzung zum Thema Kahlschlag bei den US-Auslandssendern im Medienmagazin vom 21. Juni 2025. Im Gespräch da Jeff Gettman in Washington, der 2007 bis 2011 Präsident und von Juli bis Dezember 2023 Interimspräsident von Radio Free Europe und Radio Liberty war.
Wir wollen Sie wahrheitsgemäß informieren, was in der freien westlichen Welt passiert, wie sie sich politisch und militärisch eint und der Gedanke eines gemeinsamen Europas immer wichtiger wird. Programmdirektor Pavel Tigrid wendet sich live aus München an sein Publikum. Die Ansprache des tschechischen Dissidenten im Exil markiert den Auftakt der regulären Sendungen von Radio Free Europe am 1. Mai 1951. Vorausgegangen war eine erste halbstündige Audiobotschaft am 4. Juli 1950. Gesendet aus New York über 7 Lastwagen im hessischen Lampertheim weiter in die kommunistische Tschechoslowakei.
Die beiden Sender Radio Freies Europa und Radio Freiheit oder Radio Liberty, der zweite Sender war vor allem für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gedacht, waren ein Hauptquell unzensierter Informationen für die Menschen im Sendegebiet. Sie waren auch eine Quelle der Hoffnung, dass sich eines Tages vielleicht die Verhältnisse ändern werden.
Diese Erfahrung hat der Prager Peter Brott bis zu seinem 16. Lebensjahr als Hörer hinter dem Eisernen Vorhang gemacht, später als Student im Westen. Ab 1987 arbeitete der Journalist dann als Assistent des US-Direktors in München.
Wenn ich es jetzt etwas übertrieben und metaphorisch sage, ich war es, der die Vorgaben damals formulierte, nicht mehr die CIA.
Der amerikanische Geheimdienst CIA hat den Sender bis in die frühen 70er Jahre finanziert. Danach übernahm der US-Kongress. Die verschiedenen Sprachredaktionen mussten sich an die groben Richtlinien der US-Außenpolitik halten. Sie sollten über ihren nationalen Tellerrand schauen und ein Vollprogramm für alle Bevölkerungsschichten liefern, quasi rund um die Uhr.
Romania, Hungary, Tschechoslowakia und Polen.
Den sozialistischen Machthabern waren die Radioprogramme ein Dorn im Auge. Mit Störsendern versuchten sie dazwischen zu funken. Auch zahlreiche Spione tummelten sich in den Redaktionen. Einmal war ein Salzstreuer in der Kantine vergiftet. 1981 erschütterte ein Bombenanschlag das Funkhaus am Englischen Garten und die Umgebung. Mehrere Mitarbeiter wurden schwer verletzt.
Zur Zeit der Explosion hatten sich 30 Redakteure in dem betroffenen Gebäude befunden. Die Telefonzentrale wurde völlig zerstört. Auswirkungen auf die Sendetätigkeit von Radio Free Europe hatte das Attentat aber nicht.
Der rumänische Geheimdienst steckte hinter dem Anschlag. Nach der politischen Wende von 1989 schien der Sender zunächst seinen Auftrag verloren zu haben, erinnert sich der langjährige Mitarbeiter Jefim Filstein. Die Schließung war bereits unterschrieben. Dem tschechischen Präsidenten Havel ist es zu verdanken, dass Radio Free Europe dann lediglich von München nach Prag verlegt wurde. Budget und Redaktionen wurden reduziert. Später kamen neue Sendegebiete dazu, wie der Kaukasus, Afghanistan oder der Iran. Andere Dienste wurden ausgebaut, etwa für Russland, Belarus oder die Ukraine. Die Senderfamilie erreicht jeden Tag Millionen Menschen in autoritären Regimen, doppelt so viele wie vor 15 Jahren. Inzwischen durch Radio, Fernsehen, Internet und soziale Medien.
Свобода в деталях.
US-Präsident Donald Trump ließ im März bereits zugesagte Gelder streichen. Der Chef von Radio Free Europe, Stephen Kappes, kämpft seitdem vor Gerichten in den USA und wirbt um Unterstützung in der EU. Bisher hat Europa nur einen Notgroschen zugesagt. Die Redaktionen müssen enorm sparen, vorerst senden aber alle weiter. Doch bald könnte nach 75 Jahren endgültig Schluss sein.
I think they think of us as a Cold War institution.
Viele halten uns für eine Institution des Kalten Krieges. Aber unsere Missionen sind heute genauso wichtig wie damals. Sie sehen nur anders aus.
They just look different.
Marianne Allweis, Prag.
Hören Sie nun 52 Minuten Imagine the Future of TV vom IFA Kickoff in Berlin am 1. Juli 2025. Alle wichtigen Stimmen werden Ihnen gleich vorgestellt.
Imagine the Future of TV. Und dazu bitte ich
Marie-Charlotte von Heiking, Head of Communications und PR von GFU, nach vorne, die dieses Panel leiten wird. Einen großen Applaus, bitte.
Danke, Alice. Ja, herzlich willkommen zum TV-Panel Imagine the Future of TV. Mein Name ist Marie-Charlotte von Heiking und in den nächsten 40 Minuten werden wir gemeinsam einen praxisnahen Blick auf das werfen, was das TV-Gerät heute können muss und in Zukunft auch leisten soll. Denn eins ist klar, die Zeit, in der Fernsehen einfach nur zuschauen oder anschalten und zuschauen war, die sind vorbei. Lineares Fernsehen verliert immer weiter an Bedeutung, Streaming ist längst Alltag. Und das Gerät als solches hat sich auch enorm weiterentwickelt. Wir werden uns in 5 kurzen Fragerunden in die Themen einarbeiten: veränderte Nutzungsrealitäten, Bildqualität, technische Anforderungen bis hin zu einem Ausblick auf das TV-Gerät der Zukunft. Und damit, das mache ich nicht alleine, begrüßen Sie gerne mit mir meine Gäste Sangwon Byeon von Samsung. Einen großen Applaus. Volker Blume bei TP Vision für Philips. Könnt ihr euch ganz schön setzen? Genau.
Hallo Marie.
Hi. Sascha Lange bei Sharp Consumer Electronics. Und last but not least Gerald Strömer von LG Electronics. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich.
Ja, danke uns auch.
Ja, lange war das Fernsehen fest mit dem linearen Programm verankert. Ein Gerät, ein Sender, eine feste Zeit. Heute ist alles völlig anders. Heute dominiert Streaming unseren Alltag. Inhalte sind jederzeit abrufbar und jede Generation nutzt das TV-Gerät anders. Das verändert nicht nur die Nutzungsrealität, das verändert auch die Anforderungen an das TV-Gerät selber. Deshalb zum Einstieg meine Frage an dich, Volker. Wie reagiert ihr auf diese veränderte Mediennutzung und die neuen Kundenbedürfnisse?
Ja, kann man mich hören? Ja. Wir sehen halt eben auch ganz deutlich, dass die Nutzung immer stärker hingeht zu On-Demand-Inhalten als auch zu einer personalisierten Nutzung, dass also personalisierte Inhalte genutzt werden wollen. Insbesondere dann, wenn man zeitversetzt Fernsehen gucken möchte. Und deswegen haben wir Titan OS bei uns eingeführt. Und das ist ein besonders schlankes Betriebssystem, was halt immer geeignet ist, auch auf sehr kompakten TV-Geräten ausgespielt zu werden. Es ist ein europäisches Betriebssystem, was wir dort nutzen. Es erfordert keine besondere Anmeldung. Man kann es also direkt benutzen. Und es ist geeignet dafür, sämtliche Inhalte aus dem Internet auch auf dem Fernseher darzustellen und dabei wirklich sehr performant und schnell und übersichtlich für den Nutzer rüberzukommen.
Klasse. Sangwon, wie siehst du das?
Oh, dem kann man wenig hinzufügen.
Das finde ich gut.
Okay, ich glaube, damit ist die Frage schon beantwortet. Nee, also ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Schon seit knapp 20 Jahren verfolge ich das Internet auf dem Fernseher mit Samsung und begleite das. Und ich kenne es auch eigentlich gar nicht anders als außer unserem Betriebssystem, was natürlich sehr toll ist, wenn man schon auf das Thema Betriebssystem kommt. Also für uns ist natürlich sehr wichtig, dass Streaming, vor allem das Streaming, weil sich das ja so wahnsinnig geändert hat. Früher war lineares Fernsehen ja sozusagen das A und O. Mittlerweile wird das nur noch in der Fernsehnutzung so um die 40% genutzt. Der Rest ist eigentlich nur noch App-Nutzung. Also im Prinzip ist es ein App-TV geworden. Und es werden im Schnitt 3 bis 4 Apps pro User an unseren Fernsehern verwendet. Das heißt, es gibt schon einen Umbruch, die Nutzung ist anders, der Konsum ist anders und vor allem, was wichtig ist, glaube ich, wir betrachten das nicht nur sozusagen singulär auf einem Smart TV, sondern für uns ist das Ökosystem sehr wichtig. Also das heißt, Streaming und die Nutzung von Medien muss auf verschiedenen Devices stattfinden. Nicht nur auf dem Fernseher, sondern auf dem Handy, vielleicht auf dem Family Hub oder auf anderen Devices. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass alles nahtlos miteinander funktioniert und dass der Kunde es sofort versteht. Und vielleicht mal so als Beispiel, ich gucke auf dem Smartphone irgendeinen YouTube-Clip drücke auf den Knopf, gucke den Nahtlos auf dem Fernseher weiter, gehe auf die Toilette, in die Küche. Und gehe in die Küche.
Da kommen die internen Geschichten wieder.
Ich war nämlich gerade zweimal auf Toilette. und ich gehe dann in die Küche, weil ich gerade vielleicht eine Kochsendung auf YouTube geguckt habe und schaue die Nahtlos vom Fernseher auf meinem Family Hub, also auf dem smarten Kühlschrank, der einen Monitor eingebaut hat, dann weiter. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Dann das nächste Szenario. Ich merke schon, mein Name ist übrigens falsch geschrieben. Aber wir verstehen Streaming nicht nur als, ich sage jetzt mal, dieses klassische Netflix, Amazon Streaming, sondern wir verstehen Streaming als einen Übertragungsstandard, der auch andere Inhalte transportiert auf deinen eigenen Fernseher. Also was wir neu, also das G muss an hinter das N. Sagen wir. Jetzt habe ich mich selbst rauskatapultiert, merke ich gerade. Also, was wir auch auf der IFA wahrscheinlich als Neuheit zeigen werden, ist ein Ofen mit einer integrierten Kamera. Und dann kann man auf einem Fernseher über IoT oder über Streaming sich den Garprozess in Echtzeit live angucken.
Wow,
das heißt, Streaming ist nicht nur, okay, ich schalte den Fernseher an, mach vielleicht mal eine App an, sondern es ist eigentlich noch viel mehr. Es ist ein komplettes Ökosystem. Mhm. Und das ist unsere Strategie, die wir dann auch als Vision AI oder AI Vision, nicht TP Vision, sondern AI Vision definieren.
Damit sie nicht durcheinander kommen, unser Betriebssystem heißt Titan OS, ja?
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall spannend. Was ich mir immer denke bei all diesen Entwicklungen rund um smarte Funktionen, um Konnektivität, aber eben auch um das Thema Streaming, wird oft in Vergessenheit geraten, dass das Herzstück des TVs ja eigentlich das Bild ist. Denn am Ende des Tages möchte nicht jeder einfach nur schnell durchs Menü zappen, sondern wirklich rein eintauchen, tief eintauchen in das, was auf dem Bildschirm passiert. Ja, jetzt nochmal meine Frage, bleiben wir bei dir, Sang-Wong, weil die Zeit hast du noch. Welche Bedeutung hat Bildqualität heute noch?
Ja, also Bildqualität und Streaming kann man eigentlich nicht voneinander trennen. Gerade der Trend, wir haben ja auch einen GfK-Kollegen hier, der Trend zu größeren oder die Nachfrage nach größeren Displaygrößen, also 65 plus, wird immer größer. Der Content ist aber meistens gar nicht dafür da. Also Streaming-Content ist ja meistens noch, oder die meisten Contents, gerade wenn es auch vielleicht so selbstgemachte Contents sind, die man über YouTube abspielt, sind ja in einer Low-Res-Qualität. Aber der Anspruch eines Kunden, der einen 75 Zoll oder 85 Zoll oder vielleicht einen 100 Zoll, 130 Zoll Fernseher, Micro-LED kauft für 130.000 Euro, der hat natürlich schon den Anspruch, dass die Qualität gut ist. Mhm. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass die Fernsehqualität oder die Panel-Technologie entsprechend mit solchen Content umgehen kann. Und dafür haben wir AI-Upscaling und ganz viele verschiedene AI-Methoden, um A, die Auflösung zu erhöhen, zu verbessern, also um das Achtfache zu verbessern oder 16-fache, den Kontrast zu verbessern, die Farben zu verbessern. Und daher ist Bildqualität gar nicht wegzudenken mit Streaming. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil ich noch eine Minute habe. 13 Sekunden. Auch für den Bereich Gaming ist Streaming natürlich auch wichtig und die Bildqualität. Wir haben ja mittlerweile seit mehreren Jahren schon den Game Hub, also ein cloud-basiertes Gaming, zugänglich gemacht für alle Kunden in jeder Preisklasse. Also wer heute einen Fernseher für 700 Euro kauft, hat eigentlich eine vollwertige Konsole. Und da spielt natürlich Streaming oder das Cloud Gaming auch eine wichtige Rolle. Und hier muss natürlich die Bildqualität auch entsprechend gut sein. Also was möchte ein Kunde, der auch der Casual Gamer, möchte gerne ein latenzfreies Gaming-Erlebnis haben, der möchte eine gute Bildqualität haben, verzerrungsfrei, in einer guten Auflösung und natürlich alles sehr, sehr schnell und performant. Daher Bildqualität, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Bildqualität und Streaming ist enorm wichtig.
Okay. Siehst du das ähnlich, Sascha?
Ja, also ich würde ein klein bisschen widersprechen. Also ich würde schon die Themen Bildqualität und Streaming trennen. Es gibt ja immer noch lineares Fernsehen. Das ist schon noch existent und auch nicht komplett unwichtig. Und auch da sollte der Konsument eine gute Erfahrung haben. Nein, das soll aber grundsätzlich, also ich kenne eigentlich keine Marktstudie, wo das Thema Bildqualität nicht das Hauptkaufentscheidungskriterium beim Fernseher ist. Also das heißt, also gibt eigentlich immer zwei. Nummer eins ist Bildqualität, Nummer zwei ist Bildschirmgröße oder umgekehrt. Und es ist eigentlich immer so bei allen Studien, TV-Finder, Trendanalyse, da kann man bei Statista nachgucken, immer über 50% der Konsumenten sagen, Bildqualität, Bildschirmgröße, das ist Nummer eins. Und das ist auch für uns, wir sind ja ein japanisches Unternehmen, das so alt, also mein Name war übrigens richtig geschrieben, braucht ihr jetzt nicht mehr zu korrigieren. Also das ist im Grunde, wir sind ein japanisches Unternehmen und so das Thema Bildqualität ist schon so immer für uns so ein Anliegen gewesen. Und Sharp ist jetzt, also wir sehen das kleine S im Vergleich zum großen S. Wir denken jetzt nicht so in Micro-LED und diesen ganzen teuren Sachen. Sharp definiert sich mehr so, dass wir japanische Markenqualität bieten wollen, die sich jeder leisten kann. Also für uns sind da ganz andere Themen eigentlich im Zentrum. Wie kann ich gute Technologien für jeden verfügbar machen? Und wenn ich mir jetzt mal so ein LCD-Panel, also deswegen setzen wir auch noch voll auf LCD, weil es gibt in Sachen Preis-Leistungsfällen ist aktuell keine wirkliche gut, also da wirst du mir jetzt gleich widersprechen, LG, ne? Aber also es gibt da eigentlich in Sachen Preis-Leistungsfällen ist kaum eine Alternative zu LCD und es gibt drei wichtige Bestandteile vom LCD-Panel. Das eine ist das Open Cell, das ist so das eigentliche Liquid Crystal Display. Da gibt es 5, 6 Hersteller auf der Welt, Sharp ist einer davon. Aber da haben eigentlich alle TV-Hersteller zu allen Panel-Herstellern haben den Zugang. Da sucht man das beste Panel für die Positionierung des Produkts aus. Kann man jetzt nicht viel anders machen als die anderen. Wir konzentrieren uns einmal auf das, was man auf so Filter, die man vor das Panel bringt. QLED ist ein ganz populäres Thema. Und wir haben im letzten Jahr einen QLED-Film entwickelt, der deutlich günstiger in den Kosten ist, sodass jetzt Konsumenten das Thema QLED, was echt eine Bildverbesserung ist. Das sieht jeder, der in den Laden geht, sieht, dass QLED besser ist als nicht QLED ist. Also einer der Bildfeatures, die wirklich sichtbar sind, haben wir letztes Jahr was entwickelt, wo der Konsument jetzt für einen Aufpreis von unter 50 Euro QLED bekommen kann. Und wir machen das sogar bei 32 Zoll, ist der Aufpreis 10 Euro. Das haben wir letztes Jahr auf der IFA vorgestellt, in diesem Jahr eingeführt und heute in eigentlich allen europäischen Ländern, auch in Deutschland, sind mehr als 50% der TVs, die wir heute verkaufen, QLED-TVs. Von 32 Zoll bis in alle Bildschirmgrößen. Das war so der erste Schritt, wo wir gesagt haben, für die Masse was wirklich Gutes, Bezahlbares zu machen vor dem Panel. Und das andere, was man machen kann, um Bild wirklich besser zu machen, ist das Backlight besser zu machen. Da kann man jetzt in mehr Licht, also mehr Lampen, mehr LEDs investieren oder in das Licht besser verteilen. Das machen wir eigentlich bei jedem Fernseher. Da kann man wirklich mit ganz wenig Geld, $1-2 Bill of Material, kann man deutlich besseres Bild erzeugen. Das hat allerdings Limitationen, weil je mehr Licht ich investiere, desto schwieriger wird es, schwarz zu machen. Und da kommt das Thema Mini-LED ins Spiel. Und auch bei Mini-LED werden wir jetzt bei der IFA 2025 werden wir eine Mini-LED-Variante. Also bei Mini-LED ist der Vorteil, ich kann da, wo schwarz sein soll, kann ich das Licht ausschalten hinter dem Panel. Ja, deswegen ist dann auch da schwarz. Mini-LED ist also viel besser da. Und dann werden wir jetzt zur IFA eine Mini-LED-Technologie vorstellen, wo auch der Aufpreis weitere 50 Euro für den Endkunden ist und nicht 200, 300, 400, 500 Euro. Und das ist das, was wir als uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir Top-Technologien, die eine echte Bildqualitätsverbesserung erzeugen, auch für jedermann bezahlbar in den Markt bringen wollen.
Vielen Dank. Wow, spannend. Das heißt, Bildqualität ist nach wie vor trotz Streamings oder auch mit Streaming enorm wichtig.
Genau, weil also Bildqualität, Bildschirmgröße dann in den Statistiken Preis-Leistungs-Verhältnis und erst dann kommt das Thema Smart und Streaming und Audioqualität und Design. Früher war das viel wichtiger Design als heute. Also das sind auch wichtige Punkte. Ich bin da auch komplett bei dir. Das muss schon gut. Das
ja, ich habe vielleicht die Frage dann falsch verstanden. Ich bin ja, also ich hab, so habe ich es gar nicht gemeint. Also Bildqualität und Bildschirmgröße ist schon einer der Top Kaufpräferenzen der Konsumenten. Also, nicht falsch verstehen. Ich hatte die Frage nur etwas anders verstanden, wie man sozusagen den Zusammenhang zwischen Streaming, Smart TV und der Bildqualität, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und das wollte ich eigentlich nur damit sagen.
Ja, da sind wir uns wieder einig dann.
Ja, sehr schön.
Weil ich glaube, man kann auch, also um dem Thema noch ein kleines bisschen hinzuzufügen, ich glaube, man kann schon sagen, ab einer gewissen Preisklasse kann man als Kunde bei jedem Hersteller eigentlich eine gute Bildqualität erwarten. Ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, da bin ich voll bei dir, dass man halt, wenn man wirklich das Thema Streaming betrachtet, wie kann ich halt die komprimierten Inhalte, die da kommen, möglichst gut aufbereiten. Das ist ja auch so ein bisschen eine Kunst. Dass die natürlich dann auf einem möglichst guten Gerät möglichst gut dargestellt werden, ist wichtig. Ja, aber da sind halt viele andere Faktoren, die in das Thema Streaming mit reinfallen. Und dann geht es halt wirklich ganz stark schon Richtung Usability auch, was es halt eben nicht mehr nur das Thema ist, okay, welche Dienste habe ich erstmal auf dem Gerät, sondern halt, wie kann ich die nutzen, wie entspannt kann ich die nutzen und in welcher Qualität. Und ich glaube, da ist schon noch immer einfach viel, viel Raum zum Wachstum da. Dass man als Kunde ab einem gewissen Preispunkt sagen kann, okay, die reine Hardware sollte schon ein gewisses Niveau haben. Ich glaube, das kann man voraussetzen. Sorry.
Okay. Bildqualität ist das eine. Brillante Bilder braucht jeder auf jeden Fall, gerade wenn es um ein visuelles Medium wie den Fernseher geht. Mich würde aber auch interessieren, was brauchst du noch? Weil ich glaube, das ist ja nicht alles, was es braucht, sondern mich würde tatsächlich auch interessieren, wie schafft ihr eine einfache und komfortable Bedienoberfläche und welchen Mehrwert kann diese den Konsumentinnen bieten? Ich würde es gerne reihum an alle fragen und bei dir anfangen, Gerald.
Das knüpft ja eigentlich fast nahtlos an. Mhm. Ich glaube wirklich, dass die Bedienbarkeit, die Usability von heutigen Geräten ganz, ganz wichtig ist für den Kunden, weil ich war jetzt gerade zu Besuch bei meinen Eltern, die sind beide über 80. Ich sehe, dass da ein anderes Mindset da ist, wie ein TV funktionieren sollte, als bei einer jüngeren Generation, was klar ist. Wir als Hersteller versuchen natürlich, alle Facetten abzudecken. Wir versuchen, eine möglichst große Funktionsbreite in den Geräten zu etablieren, weil wir halt sagen, also um an das Thema Technologie ganz kurz anzuknüpfen, wir glauben halt, dass OLED-Stand jetzt halt qualitativ toll ist. Wie die Zukunft aussieht, werden wir sehen. Aber wir machen uns an der Stelle um reine Bildqualität eigentlich keine Sorgen. Wir sagen halt, okay, so wie Samsung oder andere auch, wir wollen die Funktion auf das Gerät bringen. Weil ein Fernseher ist jetzt ja heute nicht mehr nur lineares Fernsehen, der kann ja viel mehr. Das ist ja eigentlich ein Computer mit Monitor, der alles erschlagen kann. Und die Herausforderung ist in meinen Augen eigentlich, dass man sagt, gerade wenn man so viele Funktionen im Gerät kombiniert, wie biete ich die dem Kunden überhaupt da? Wir haben das in ganz vielen Fällen, dass wenn ein Support mit Kunden spricht oder wenn man selber mit Kunden spricht, mit Nutzern, dass viele Funktionen gar nicht bekannt sind. Und ich glaube, das ist heute mehr und mehr eine Herausforderung, zu sagen, okay, wie kann ich dem Kunden beibringen, was kann das Gerät eigentlich alles? Was kannst du alles damit erschlagen? Für was kannst du das alles nutzen und wie kann das Gerät dir dabei helfen? Und ich glaube, es ist nicht nur die reine Bedienbarkeit. Wir haben das zum Beispiel in unseren Fernbedienungen seit Ewigkeiten, dass wir wie eine Maussteuerung haben, was halt eine intuitive, alternative Eingabemöglichkeit darstellt. Oder per Sprachsteuerung. Wie kann ich neue Facetten erfassen und dann halt eben auch eine Spracherkennung dahinter stellen, die den Nutzer abholt, dass er halt eben nicht bestimmte Kommandos geben muss, sondern einfach ganz normal mit dem Gerät sprechen kann. Und das Gerät versteht den Nutzer, was will ich jetzt gerade von dem Fernseher. Ich glaube, dieses Thema wird halt immer, immer wichtiger. Und es ist ein großes Feld, was da beackert wird. Und jeder setzt das wahrscheinlich anders an. Wir versuchen halt eben unter anderem auch mit dem Hilfsmittel AI dem Nutzer Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass er zum Beispiel auch ein Troubleshooting mit dem Gerät selbst betreiben kann und sagen kann, okay, ich möchte das und das tun oder ich habe das und das Problem und ich kann das mit dem TV selbst im Step-by-Step-Verfahren klären. Aber das ist halt ein laufender Prozess, da wird ständig dran gefeilt an allen möglichen Fronten und wir sind da immer offen für neue Möglichkeiten, wie man so ein Gerät bedienen kann und ideal nutzen kann.
Interessant. Sascha?
Ja, bei uns ist das ja so, dass wir das Betriebssystem, die Nutzeroberfläche, die entwickeln wir gar nicht selber, sondern wir arbeiten da mit Partnern zusammen wie Google, Roku, Xperi. Aber wir beurteilen die Betriebssysteme. Also deswegen kann ich das vielleicht auch so ein bisschen mehr von oben beurteilen. Was ist so für uns wichtig, wenn wir uns Betriebssysteme angucken? Ist natürlich einmal klar, es ist die Logik der Benutzerführung.
Wollen wir erst noch bei den Bedienoberflächen bleiben, bevor wir in die Betriebssysteme gehen wir nachher noch tiefer ein. Aber jetzt erstmal Bedienoberflächen, dass wir uns die nochmal, inwiefern die tatsächlich einen Mehrwert auch für die Nutzerinnen am Ende bringen.
Ja, wollte ich auch in diese Richtung, also weil für uns ist, wie gesagt, die Beurteilung, also ist halt, die Frage ist zum Beispiel, Wie interagiert der Konsument mit der Benutzeroberfläche? Ne? Da, und was kann ich als Output dann erwarten? Also das ist dann so das Thema Menüstrukturen ist erstmal eine ganz simple Sache, aber dann ist eben noch dann kommen eben so Technologien dazu wie Recommendation Engine. Also wie gut ist das, was der Fernseher mir empfiehlt und wie kann ich mich dann auch inspirieren lassen von dem, was der Fernseher mir als nächsten Content anbietet. Das nächste Thema ist Search Engine. Wie gut funktioniert eine Search Engine? Also und wo findet der Fernseher die ganzen Contents, die ich gerne sehen möchte? Also wenn ich jetzt nach einem bestimmten Titel suche oder nach einem bestimmten Schauspieler suche oder nach einem bestimmten Genre suche, wie gut findet die Search Engine das, was ich suche? Da kommt das Thema, was du ja gerade auch sagtest, rein, die natürliche Sprachsteuerung. Also wie kann ich mit dem TV natürlich interagieren, dass am Ende auch eine gute Recommendation dabei rauskommt, ein gutes Suchresultat dabei rauskommt. Also das sind wichtige Dinge, die über die diese traditionelle Art und Weise, wie ich mit einer Benutzeroberfläche interagiere, weit hinausgehen und die, denke ich, auch wichtige Kriterien sind, ob es jetzt ein guter Fernseher ist, an dem der Konsument auch wirklich Spaß hat, mit dem er Lust hat zu interagieren oder eben nicht.
Mhm. Ja, ich denke, wir haben da alle irgendwo Ähnlichkeiten, die einfache Benutzung aller Quellen. Und wenn ich daran denke, Sascha Pallenberg hat ja ein bisschen die Historie auch der IFA abgezeigt. 2008 hat Philips mit NetTV quasi das Internet auf den Fernseher geholt. Damals sehr rudimentär mit einzelnen Apps. Und wir sind da heute wirklich einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, man hat unterschiedliche Quellen dort von Fast Channels, von Video on Demand, von Apps, von YouTube, von anderen Anbietern. Und der Konsument möchte eigentlich das gemeinsame Erlebnis haben. Er möchte sich gar nicht fragen, wo kommt das eigentlich her? Und deswegen, weil wir hier ein bisschen auch über die Future of TV reden, DVB-I ist für uns der nächste offene Standard, wo wir hineingehen. Das ist derartig, wir kennen es von DVB-C, von DVB-S, von DVB-T und das sind alles Erfolgsmodelle, die wir haben. Und jetzt noch mit das lineare Fernsehen quasi auch ins Internet mit rüberzuholen und diesen Standard zu unterstützen, das ist ein ganz großer Fokus bei uns und das wird ganz neue Benutzererlebnisse ergeben, dass der Konsument sich gar nicht mehr fragt, wo kommt denn eigentlich das Signal her? Das, was ans Internet angeschlossen wird, man braucht keine Antenne mehr, aber wenn man doch eine Antenne dran hat, kann DVB-I umschalten, problemlos zwischen dem Livestream aus Kabel, aus Satellit oder halt eben auch aus dem Internet. Der Konsument merkt gar nicht mehr, wo kommt das eigentlich her? Und das ist eigentlich auch das, was der Konsument möchte, nämlich gar nicht mehr wissen, wo beziehe ich das her, sondern das schauen kann, was er gerne möchte. Hinzu kommt ist, dass DVB-I auch halt eben eine Online-Ausspielung ist, ein Streaming-Format. Man kann dann auch Trick-Modes anwenden, vor und zurück. Alles solche Dinge sind möglich, ohne dass man eine Festplatte angeschlossen hat. Insofern ist das wirklich ein zukünftiger Standard. Und wir sind gerade dabei, DVB-I in Deutschland zu implementieren, mit der deutschen TV-Plattform, mit dem runden Tisch. Ich sitze da mit dran und wir versuchen, das Profil für Deutschland zu generieren und sämtliche Inhalteanbieter, die öffentlich-rechtlichen, die privaten, sind mit dabei und die fokussieren auch sehr stark dazu. Circa 8% weiß der Digitalisierungsbericht oder Videotrend, wie er heute heißt, von den Landesmedienanstalten, mittlerweile die Nutzung von Smart-TVs aus, ohne dass sie an eine Antenne angeschlossen sind. Der Trend ist steigend und zwar massiv. Und deswegen glauben wir, das wird die Zukunft auch des Fernsehens werden, dass halt die Integration sämtlicher Dienste neben Bildqualität, die wir auch bieten, und natürlich auch Ambilight, wo meine Kollegen hier nicht mit können. Wir sind also quasi die Einzigen, die Ambilight im Gerät haben.
Können wir das lizenzieren an uns? Das würden wir schon nehmen.
Wir sprechen gleich nach hier, wie wir das geschickt machen. Und das ist die Sichtweise, die wir haben, einfach Inhalte zu konsumieren und zu erreichen.
Sehr schön.
Boah, was soll ich dazu noch sagen?
Dann lass es.
Naja, wir haben Ambilight im Fernseher und nicht außerhalb des Fernsehers. Wir brauchen das Licht im Fernseher. Nein. Ist natürlich, es wurde schon wieder viel gesagt und es ist alles richtig und es ist alles genau das, wo es auch hingehen muss. Bezüglich der Standardisierung und so weiter, in welche Richtung wir da gehen. Da muss man schauen, wie wir da mitmachen. Die, ich glaube, die Herausforderung ist es, die verschiedenen Nutzer, die es gibt, über die Bedienoberfläche zu erreichen. Also man darf die nicht überfrachten. Mhm. Gerade es wurde jetzt auch die Altersklasse, also Altersklasse ist natürlich immer als Zielgruppe schwierig zu definieren, aber ich sage jetzt mal die Älteren oder die gerne lineares Fernsehen gucken, die wollen natürlich nicht auf ihr typisches Fernsehverhalten verzichten. Fernbedienung mit numerischen Tasten etc. Und ich glaube, die Herausforderung von jedem Hersteller, der jetzt ein Betriebssystem entweder lizenziert oder selber herstellt, ist es, diese wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die ein Fernseher aufgrund der Technologie hat, also ich meine, jeder Fernseher ist ja schon ein kleiner Minicomputer, die so zu umzusetzen, dass es A, irgendwie einem bekannt vorkommt, B, irgendwann einem gewissen Standard entspricht, also wer Netflix gewohnt ist, will einfach diese Netflix-Bars haben. Und dabei aber trotzdem die neuen Technologien, die da sind, mit zu integrieren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil beispielsweise wir, glaube ich, als Samsung und auch also LG natürlich auch, wir haben so viele Funktionen in unseren Fernsehern, die aber von dem Konsumenten auch erreicht werden müssen oder genutzt werden müssen. Angefangen von leichten Office-Paketen, IoT, du kannst den Fernseher als Kunstgalerie benutzen, da sind super viele Sensoren integriert. Du kannst den Fernseher eigentlich ganz halt anlassen, da läuft ein Bild, du gehst aus dem Zimmer raus, Fernseher geht wieder an. Wir haben Gaming-Hub, also unendlich viele Funktionen, die natürlich irgendwie auch kontrolliert und gesteuert werden müssen. Also Bedienoberfläche ist, glaube ich, der Key für den Erfolg eines TV-Herstellers. Wer das beste UI macht, und das ist eine sehr gewagte These, und trotzdem, natürlich braucht man eine gute Bildqualität, ein schönes Design, aber wenn man eine gute Bildqualität hat, aber vielleicht sogar einen Tick bessere Bedieneroberfläche, glaube ich, kann es bei den Konsumenten zu einer Kaufentscheidung führen, die weniger wegen der Bildqualität kommt, sondern wegen der Bedienoberfläche. Wir werden natürlich beides machen.
Wow.
Als Samsung.
Ja.
Oder haben es schon gemacht. Deswegen sind wir auch so erfolgreich. Nein. Also für uns ist beides enorm wichtig. Also Bildqualität, ich meine, wir haben natürlich ein riesen R&D-Team, die sich nur um Bildqualität kümmert. Aber das Team um die Entwicklung von Bedieneroberflächen und von smarten Funktionen ist mindestens genauso groß, wenn nicht größer.
Spannend. Vielen Dank für die tollen Einblicke in die Ansätze für intuitive und auch komfortable Bedienoberflächen. Da wurde auf jeden Fall deutlich, wie stark Performance, Alltagstauglichkeit, aber eben auch Design miteinander verzahnt sein müssen. Ich würde jetzt den Blick gerne noch mal ein bisschen weiten, weil ein Gerät und auch eine Bedienoberfläche, auch Bildqualität alleine nicht ausreichend sind, sondern letzten Endes auch der Content entscheidend ist. Deswegen der Blick jetzt einfach auch auf die Zusammenarbeit mit Streaming-Dienstanbietern. Meine Frage noch mal in die gesamte Runde, angefangen jetzt bei dir, Sanwon. Was erwartet ihr von Streaming-Dienstanbietern, damit das Fernsehen-Erlebnis auf euren Geräten wirklich reibungslos funktioniert?
Also die Herausforderung für einen Fernsehhersteller ist ja, dass er mit der Hardware schneller ist als die Streaming-Anbieter mit der Qualität oder mit der Bildqualität oder auch Audioqualität hinterherkommt. Also wir haben beispielsweise ein relativ großes 8K-Portfolio, aber es gibt noch keine 8K-Inhalte. Oder der Großteil der Fernseher, die vermarktet werden, sind 4K-Inhalte, aber ganz viele Anbieter haben noch kein 4K. Also klar, Netflix Prime mal ausgenommen, aber viele, viele Anbieter. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, es geht ja auch um Kosten-Nutzen und Effizienz. Ich glaube, das müsste, wenn es irgendwie geht, Hand in Hand gehen. Die TV-Hersteller sind natürlich immer einen Tick schneller, die haben natürlich auch andere Business-Ziele. Die Streaming-Anbieter könnten davon aber auch profitieren, wenn entsprechende Qualität auch umgesetzt wird und an den Kunden gebracht wird. Würde ich die Frage jetzt mal so beantworten.
Also eine höhere Auflösung wäre natürlich für Deutschland immer wünschenswert. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ob wir 8K sehen, momentan ist das noch relativ weit weg. 4K ist ein gutes Format, was auch gut zu skalieren ist, wo die Bildalgorithmen problemlos laufen, auch mit AI. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber wichtig ist, dass man wirklich auf die Gesamtheit der Inhalte zugreifen kann, dass es einfacher wird, direkt das zu schauen, was man gerne möchte. Und da wünschen wir uns von allen Anbietern, dass sie halt eben ihre Angebote entsprechend erweitern. Das, was wir halt eben auch sehen, jetzt ab 28. Juni die Einführung der Barrierefreiheit in Europa. Auch da bietet das Internet viele, viele Möglichkeiten und auch die VBI viele, viele Möglichkeiten, das barrierefreier zu gestalten, zusätzliche Informationen wie Gebärdendolmetscher mit anzubieten, die Untertexte, Untertitel entsprechend aufzuzeigen. Also da sehen wir ganz, ganz viel Potenzial drin. Insofern, das wird nach unserer Auffassung das Wichtigste sein, was Streaming-Anbieter werden, und das lineare Fernsehen wird in den Streaming überwechseln. Man sieht das ja auch heute schon, ZDF nennt ihre Mediathek nicht mehr Mediathek, sondern halt im Streaming-Angebot. Und von daher, das wird von unserer Seite die Zukunft sein, ohne Antenne den Fernseher an das Internet anzuschließen und dort komplett versorgt zu werden.
Ja, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Sorry.
Danke, Volker, dass du auch meinen Job hier mitgemacht hast. Ja, aber ich denke, das ist eigentlich auch schon wirklich alles gesagt. Also tatsächlich mehr hochauflösenden Content. Bei 8K bin ich da auch ein bisschen skeptisch, auch was so die Verfügbarkeit der Endgeräte dann betrifft. Das ist so ein Henne-Ei-Problem, das sich aber wirklich auch schwer auflösen lässt. Aber wie gesagt, 4K wäre ja schon mal ganz gut. Dann klar, es geht Richtung Streaming. Und das würde uns natürlich auch viel erleichtern, wenn es irgendwann mal eine Distribution sozusagen gäbe, einen Weg zum TV, was vielleicht von den Streaming-Dienstleistern auch noch ganz gut wäre, wenn die nicht zu viele individuelle Wünsche hätten. Die immer gerade die Betriebssystemleute haben ja viele Herausforderungen, die Netflixe, die Disney Plus der Welt und dann auch noch die ganzen lokalen Leute glücklich zu machen. Da wäre vielleicht so ein bisschen Standardisierung und Zusammenarbeit auch wünschenswert, weil am Ende wir als TV-Hersteller schon viele Ressourcen liegen lassen, um alle unsere Streaming-Partner glücklich zu machen.
Ja, vielleicht noch als kleiner Schlusspunkt. Also an das Thema Auflösung kann ich mich nur anschließen. Das ist zum Teil ein Trauerspiel in Deutschland, muss man wirklich sagen. Es gibt einfach wenig, was wirklich selbst native 4K-Qualität hat. Das meiste, bestenfalls 2K gemastert. Da ist viel, viel Luft nach oben. Fairerweise muss man sagen, wenn ich einen guten 1080p-Content habe, kann ein moderner Fernseher den zu einer exzellenten 4K-Ausgabequalität hochrechnen. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Und bei guten 1080p-Content, das ist ja schon fast die Ausnahme. Das ist ja leider nicht die Regel. Und noch eine Sache, das geht, glaube ich, auch in die Richtung, was Sascha gerade sagte. Ich fände es wunderschön, wenn Streaming-Anbieter sich mal zusammensetzen würden und quasi auch ein gemeinsames Distributionsmodell hätten. Es gab mal einen Zeitpunkt vor ein paar Jährchen, als Netflix das so ein bisschen war, wo quasi alle ihre Contents Netflix zur Verfügung gestellt haben. Das ist seit Jahren, geht es in eine Richtung, dass jeder sein eigenes Portal aufmacht, seine eigenen Streaming-Plattform. Als Endkunde kann ich, also als ich privat als Endkunde, finde das nervtötend, dass ich irgendwie 5 verschiedene Dienste abonnieren soll, die alle per se nicht billig sind. Wenn es so als Wunschvorstellung ein Modell gäbe, eine Plattform gäbe, wo diese Dienste zusammenarbeiten und einfach nur, okay, ich rufe das und das ab, dann wird halt von meinem Abo ein Teil X dorthin geschoben. Wie auch immer das realisiert werden kann, aber das wäre aus Endkundensicht, glaube ich, eine tolle Sache, weil es einfach jetzt momentan zu viele separat zu bezahlende Quellen gibt. Für uns als Hersteller ist es natürlich auch, wäre es natürlich einfacher, die Schnittstellen zu jedem Streaming-Anbieter zu pflegen. Gehört dazu, machen wir natürlich, versuchen das auch, wie Sangon gesagt hatte, ideal umzusetzen, damit halt eben ein gemeinsamer Look, wenn ich als Endkunde Netflix-Look gewohnt bin, dass der natürlich abgebildet wird, auch auf einem proprietären Betriebssystem wie bei uns. Aber ja, es wäre toll, wenn die sich ein bisschen zusammenraffen würden. Das wäre schon mega.
Gehe ich absolut mit, Gerald, bin ich ganz bei dir. Ja, vielen Dank schon mal für eure Antworten. Wir haben gelernt, ein Fernseher muss heute eine ganze Menge können, sehr viel mehr als früher. Ein zentrales Thema dabei bleibt das Betriebssystem. Ihr setzt alle auf unterschiedliche Lösungsansätze, proprietäre Lösungen sind technisch anspruchsvoll, haben aber auch ihre Vorteile im Sinne von Kontrolle, Differenzierung. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Kritik. Sind diese Dinge überhaupt offen genug, flexibel genug? Was bringen sie am Ende, wie du schon richtig sagtest, auch den Nutzer oder der Nutzerin? Darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen, ganz konkret mit Hinblick auf den Mehrwert für die Nutzerinnen und den Nutzer.
Und damit die Frage direkt an dich, Gerald. Welche Überlegungen stehen denn bei LG dahinter, eine Entscheidung für ein eigenes System, und welchen konkreten Nutzen bringt das den Nutzerinnen?
Ich glaube, der Hauptgrund, sich für eine proprietäre Lösung zu entscheiden, ist schlichtweg die Deutungshoheit, die man über das Projekt hat, sozusagen. Es ist einfacher zu sagen, ich nehme eine generische Lösung, und also per se einfacher, und adaptiere die einfach nur, habe damit halt, muss mich um die ganzen Schnittstellen zu den einzelnen Dienstanbietern nicht kümmern. Ja. Wie wir das halt machen mit dem WebOS, dass wir separat entwickeln, mittlerweile auch an andere Hersteller ja lizenzieren. Das wird ja auch von anderen Hardwareherstellern eingesetzt. Der Nachteil ist natürlich, wir müssen uns mit jedem einzelnen App-Hersteller auseinandersetzen. Es muss Proofing-Prozesse geben, es muss getestet werden, ob alles läuft, Standards erfüllt werden und so weiter. Das könnte man sich natürlich einfacher machen, wenn man eine generische Plattform nutzt. Aber gleichzeitig gibt es uns halt eben auch die Mittel an die Hand zu sagen, wir entscheiden, in welche Richtung das geht, wie wir das Aussehen, das wir haben wollen, die Funktionalitäten, die wir haben wollen. Aber auch, dass wir sagen, okay, wir haben quasi alle Komponenten in einer Hand. Wir haben, das Panel kommt von uns, Prozessor kommt von uns, die Software kommt von uns. Und wir können das halt aufeinander perfekt abstimmen, so wie wir das möchten. Sodass wir jetzt zum Beispiel auch, wie wir jetzt vor ein paar Jahren ausgerollt haben, die Rhino-Initiative, dass wir halt sagen, wie man das eigentlich von Smartphones überall kennt, wir sichern halt zu, dass wir nicht wie früher nur innerhalb einer bestimmten Software-Generation Sicherheitsupdates und Funktionsupdates ausrollen, sondern dass unsere Kunden, wenn ich jetzt dieses Jahr sich jemand einen LG-Fernseher kauft, dass er halt in den nächsten 4 Jahren die jeweils nächste WebOS-Version bekommt, die halt völlig neue Funktionen mitbringt. Und das ist natürlich auch was, wo ich sagen muss, okay, wenn wir alle Kontrollknöpfe für das Betriebssystem in der Hand haben, kann ich sowas machen. Und ansonsten muss ich mich halt mit vielen anderen Partnern oder Mitnutzern abstimmen und sagen, okay, wie seht ihr das? Und dann quasi Komiteeentscheidung, ob es in die Richtung gehen könnte, und wir können es halt einfach machen. Es hat aber halt wie alles im Leben Vor- und Nachteile, und einer der Nachteile ist, dass ich halt sehr viel mehr Aufwand betreiben muss, um halt die Qualität sicherzustellen, die Bandbreite der Verfügbarkeiten, der verfügbaren Apps sicherzustellen. Und, ja. Aber bei uns ist es so, dass wir eigentlich alle großen Plattformen abdecken. Wir werden natürlich nie mit Google gleichziehen können, was die Casual Games oder sonst was angeht, haben wir natürlich, aber da ist es natürlich Milliarden von Angeboten. Das kann man dann mit einem proprietären System nicht abbilden. Muss man aber irgendwann sagen, will ich das? Wenn ich das nutzen will, nehme ich ein Smartphone oder Tablet und spiegle einfach auf den Fernseher, was ja immer geht. Also ja, das ist immer die Frage, wo man die Vor- und Nachteile sieht. Und für uns ist das proprietär oder die proprietäre Lösung die definitiv beste, die wir auch weiterhin gehen werden.
Okay. Volker, ich habe ein paar Mal dein Nicken gesehen. Ihr setzt bei Philips ja auf Drittanbieter-Betriebssysteme. Was möchtest du denn deinem Vorredner, dem Gerald, entgegensetzen? Insbesondere im Hinblick auf die Barrierefreiheit, was Updates angeht, aber eben auch App-Verfügbarkeit und Bedienkomfort.
Also wir setzen ganz klar auf offene Betriebssysteme. Das haben wir auch früher schon immer gemacht. Selbst der damalige NetTV-Ansatz, da war sehr dicht an HBBTV drin. Unser Vorteil liegt darin, dass wir Apps sehr leicht generieren können und durch minimale Anpassungen für unser Betriebssystem nutzbar machen können. Titan OS bietet da die Möglichkeiten dazu. Auch, dass es ganz cloud-basiert ist, dass das mal schnelle Nutzung möglich ist, dass es flüssig auf dem Fernsehgerät läuft. Und wir werden da immer weiter reingehen in Titan OS. Das haben wir vor 2023 gestartet. Das ist innerhalb 2 Jahren relativ schnell hochgerampt. Und von daher gehen wir in die Richtung, dass wir Titan OS deutlich weiter ausbauen werden. Insbesondere, dass es auch verfügbar ist auf einfachen Geräten. Das heißt, die Hardware, die zu verbauen ist, ist nicht so besonders hoch. Dafür spricht alles, dass wir in einem offenen Betriebssystemstandard sind, der auch von anderen Herstellern genutzt werden kann und damit auch eine entsprechende Verbreitung bekommt. Und das ist dann wiederum wichtig, wenn man halt eben Inhalte generieren möchte. Insofern hoffen wir und gehen davon aus, dass die breite Nutzung dieses als Plattform sich in der Welt etablieren wird und insbesondere als europäisches Betriebssystem sich auch hier an die Gepflogenheiten der Konsumenten anpasst und deren Bedürfnisse auch nach Datensicherheit erfüllt.
Wow. Drittanbieter-System oder eigenes? Sascha, ihr setzt je nach Gerät und auch Markt auf unterschiedliche Systemlösungen. Habt ihr denn den goldenen Mittelweg gefunden? Und warum ist das oder für wen ist das auch aus deiner Sicht sinnvoll und kommen die Konsumentinnen da überhaupt noch mit zurecht?
Ja, also ich muss erst mal ganz ehrlich sein, es ist schon irre aufwendig, so ein Betriebssystem zu entwickeln. Also diese ganzen Features, ja, Recommendation Engine, Search Engine, Sprachsteuerung, die Maintenance, wir haben jetzt über Safety, über GDPR Compliance gesprochen, das ist ein wahnsinnig aufwendiges Thema. Wir haben das mal durchgerechnet, also wenn wir jetzt ein eigenes Betriebssystem entwickeln würden, würden wir mindestens 100 Millionen Dollar dafür aufwenden müssen. Und dann hast du erstmal das Betriebssystem und dann kommt das nächste Thema Content. Du musst also ja alle Contents onboarden. Netflix hat man jetzt nicht automatisch auf seiner Plattform, nur weil man die will. Die sagen, ich brauche mal 5 Millionen Devices, damit ich mein Netflix auf deine Plattform bringe. Disney Plus ähnlich. Und dann kommen ja diese ganzen vielen lokalen Contents dazu, wie RTL Plus, Join, die ganzen Mediatheken. Das heißt, man muss ja dann Land für Land die Contents noch bringen und dann in Frankreich ist das Kanal Plus, in Nordics, da gibt es 5 unterschiedliche, die man haben muss, sonst kann man da nichts verkaufen. Also dieser ganze Content-Onboarding-Prozess ist wirklich aufwendig, der ist auch teuer und all das braucht am Ende Masse, also eine große Anzahl an aktiven Usern, die das Ganze wieder refinanzieren und dafür ist Sharp jetzt einfach zu klein, das muss man erstmal ganz offen so sagen, deswegen ist für uns erstmal sehr viel sinnvoller gewesen. Und da haben wir uns auch schon sehr früh dazu entschieden, eben kein eigenes Betriebssystem zu haben, sondern uns am Markt umzuschauen und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben das liefern, was wir und was unsere Kunden für wichtig empfinden. Wir waren zum Beispiel einer der allerersten, die mit Google zusammen Android TV rausgebracht haben. Und das hat uns unheimlich geholfen, im Markt auch wieder zu wachsen. Und es gibt noch eine zweite Komponente, die haben wir hier gar nicht angesprochen, aber die ist extrem wichtig. Das ist das Thema TV-Monetarisierung. Man muss ja ehrlich sein, man verdient heute mit dem Fernseher wahrscheinlich mehr Geld durch Werbeeinnahmen innerhalb der Streamingdienste auf der Smart-Plattform, als wenn man die Hardware verkauft, weil die Hardware verkaufen wir alle wahrscheinlich kaum noch kostendeckend. Beispiel Amerika, das ist natürlich viel extremer, aber in Amerika, da verdienen die Betriebssysteme mit Werbeeinnahmen zwischen 30 und 50 Dollar pro Jahr pro TV mit einem Fernseher. Das ist in Europa noch nicht ganz so weit, das fängt aber langsam an. Aber auch das braucht Größe, das braucht Scale. Und deswegen ist für uns eben auch wichtig, Partner zu haben, die diese Größe haben, die dann eben auch sicherstellen, dass der Konsument zum Beispiel einen Fernseher relativ preiswert deshalb kaufen kann, weil nachher mit Werbung oder mit anderen Themen noch Geld verdient werden kann. Und deswegen haben wir das so gemacht. Wir haben drei Partner und wir haben... Das war erstmal die Situation der Größe, aber wir haben heute wirklich, wir sehen viele Vorteile darüber hinaus darin. Mit Roku haben wir einen Partner, wo wir relativ preiswerte Hardware zur Verfügung stellen können, ein Betriebssystem, wo ich sehr einfach Contents finde. Also wenn du jetzt einen Konsumenten hast, der keinen Firlefanz will, der einfach nur auf Contents simpel zugreifen will, Roku ist die Lösung. Mit TiVo haben wir ähnlich niedrige Hardwarekosten. Da ist das Thema Content Discovery wichtig. Also da ist eine gute Search Engine, gute Recommendation Engine. Also derjenige, der viel so Contents konsumiert im Streaming-Bereich, der ist da gut aufgehoben. Und jemand, der ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, aber dann auch wirklich ein System, was alles kann, wo alle Contents global, lokal verfügbar sind, tolle Smart-Home-Integrierung, für diesen Konsumenten haben wir Google. Und insofern können wir super unsere Produkte positionieren, je nachdem, welche Nutzeranforderung da ist. Und da, ich bin ja für Europa zuständig, ist auch so, zum Beispiel in England, die Leute, die wollen einfach nur einen simplen TV haben. Für die ist Roku super, das klappt da toll. Der Deutsche möchte lieber ein bisschen aufwendiger, da ist Google. Also wir verkaufen wenig Roku, viel Google in Deutschland. Aber das gibt uns halt schon die Chance, für jedes Land und auch für jeden Konsumenten eine perfekte Lösung zu haben.
Wow, okay, spannend. Vielen Dank für eure Antworten und Ansichten bis hierhin. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Deswegen noch mal abschließend meine Frage, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Was muss das TV-Gerät der Zukunft können und welche Rolle spielt Streaming dabei? Gerald, möchtest du anfangen?
Kann ich gerne machen. Ja, eigentlich vom Prinzip das zugespitzt, was wir jetzt, glaube ich, alle gesagt haben eigentlich. Die Bildqualität ist weiterhin das, was ein Kunde von einem TV-Gerät primär miterwartet, mindestens miterwartet, wenn nicht das Hauptkriterium ist. Gleichzeitig müssen die Geräte oder werden die Geräte, den Trend sehen wir ja seit Jahren, in der Funktionsbreite, gerade wenn wir über den Premium-Bereich reden, immer breiter. Das heißt, sie können immer mehr, machen immer mehr. Und da ist die Herausforderung halt zu sehen, wie schaffe ich es, diese Möglichkeiten dem Anwender unkompliziert an die Hand zu geben. Also ihm das so zu offerieren, dass es halt mehr so eine Entdeckungsreise ist. Ich sage, ach guck, das kann der auch. Und wir haben das mal eingeführt, dass die Geräte in kleinen Abständen mal sagen, wenn ich eine bestimmte Funktion aufrufe, übrigens wusstest du schon das. So. Also da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man es interpretiert. Aber ich glaube halt einfach, wenn man jetzt mal weggeht von den Geräten, die, wie du gerade beschrieben hast, einen sehr, sehr schmalen Preispunkt haben, die halt sehr, sehr spitz kalkuliert sind. Dort habe ich natürlich logischerweise irgendwann, außer ich habe so eine Querfinanzierung durch Werbung, eine ganz klar formulierte, dann bin ich halt limitiert in dem, was das Gerät in der Breite leisten kann. Aber wenn die Geräte teurer werden, glaube ich, kann man erwarten, dass sie mehr können als nur ein Bild darstellen. Und das wird weiter zunehmen. Wir haben das jetzt, wie Samuel vorhin gesagt hat, auch schon, wir haben das ja spearheaded, dass wir halt die Integration von Gaming-Inhalten zunehmend drin haben. Dass man halt wirklich sagen kann, ich muss nicht mal mehr eine Spielkonsole anschließen oder ein Gaming-PC mit einer Xbox-App oder mit Nvidia GeForce Now als Beispiele mit solchen Streaming-Diensten. Kann ich in der Qualität spielen, immer eine entsprechende Bandbreite vom Internet vorausgesetzt, die man sich früher nicht hätte vorstellen können. Und ich glaube halt einfach, dass diese Bandbreite immer zunehmen wird und dass halt eben, wie gesagt, der einfache Zugang zu diesen Funktionen, das wird das, was ein TV halt wirklich dann als Zweitkriterium raushebt, ob ich den dann möchte oder nicht.
Okay, Sascha.
Ja, also ich würde mal zwei Zukunftsvisionen einbringen. Die eine hat mit Streaming nichts zu tun und die andere schon. Also die erste These ist, der TV verlässt seinen Rahmen. Diese völlig irre Vision von der TV-Tapete wird aus meiner Sicht in den nächsten 10 Jahren nicht nur Realität werden, sondern auch im Massenmarkt ankommen. Und das nicht mit irgendwelchen abgefahrenen Technologien, sondern ich begründe das damit, dass die LEDs, die Mini-LEDs oder nennen wir sie mal Mikro-LEDs, dass die immer erschwinglicher werden. Also das ist der eine Punkt. Mikro-LEDs werden immer erschwinglicher. COB, also Chip on Board, ist hier mal ein Stichwort. Aber eben auch die Miniaturisierung von diesen Lichtquellen. Also ein Pixel gleich ein Mini-LED, das ist eben was das Thema TV-Tapete vorantreibt und eben aufgrund von Kostenentwicklung, Chip on Board eben auch erschwinglich macht. Das ist so der eine Punkt, den ich für die Zukunft sehe. Und der zweite Punkt ist, dass der Smart TV durch künstliche Intelligenz, durch natürliche Sprachsteuerung, aber auch durch Sensoren immer smarter wird. Also gerade das Zusammenspiel aus künstlicher Intelligenz mit einer natürlichen Spracheingabe, vielleicht auch mit Sensoren. Der TV erkennt, ich bin im Raum. Der TV erkennt, wer ist im Raum. Der TV kann dann auch entscheiden, welcher Content passt hier zu demjenigen, der gerade im Raum ist, weil der ja durch einen Sensor erkannt worden ist. Oder vielleicht sogar wird ein bisschen aufgrund der Gesichtszüge erkannt, in welcher Stimmung ist der jetzt gerade. Also welchen Content kann ich als Smart TV für diese Stimmung anbieten? Das sind für mich so die nächsten Schritte. Wir haben ja viel auch über Smart Home gehört und auch alle diese Philosophien, die werden Schritt für Schritt, ich denke, richtige künstliche Intelligenz wird in den nächsten 2-3 Jahren im TV wirklich kommen. Also da rede ich jetzt nicht über Bildqualitätsalgorithmen, sondern so echte Dinge wie Gemini oder so, das ist dann was den Konsumenten eigentlich eine ganz, ganz neue Erfahrung mit dem TV machen lässt, eine neue Interaktion bereitstellt und dann haben die einfach Bock auf so einen Fernseher und Bock, viel mehr Zeit davor zu verbringen, als sie das heute schon tun.
Super.
Ja, die Tapete sehe ich nicht ganz so kommen. Spätestens dann, wenn man sein Zimmer neu streichen
will.
Können
wir wetten und in 10 Jahren?
Ja, das machen wir. Wir wetten schon seit 10 Jahren, glaube ich. Also,
habe ich gesagt,
10 Jahre. Ja, genau. sehe ich momentan noch nicht so kommen. Außerdem kriege ich dann mein Ambilight nicht unter, das wäre ja blöd.
Also, hast du so einen LED-Strahl drumherum
funktioniert? Ja, aus dem Baumarkt womöglich. Nee, das ist kein Ambilight. Also das muss schon richtig gemacht worden sein. Also ich sehe nach wie vor, dass das im Gerät stattfindet. Ich glaube, dass der Konsument nicht mehr auswählen will, woher kommt das eigentlich, was ich sehen will, sondern mehr inhaltebasiert in die Richtung geht. Das sind auch so Verläufe, die kann man sehen am Smart TV, dass aus den ursprünglichen Phasen, dass es immer mehr dazu gekommen ist, Inhalte gleichzeitig auf dem Display darzustellen. Und mit DVB-i geht das eigentlich noch einen Schritt weiter, dass es halt eben seamlessly ineinander übergeht. Man sucht sich den Inhalt raus, den man haben will, startet ihn. Und DVB-i macht auch die Möglichkeit, in VOD zu steigen, hat HBBTV-Möglichkeit. Also da gibt es eine ganze breite Palette an Möglichkeiten, die der Konsument selber nicht merkt, aber die wir als Technikanbieter problemlos in unsere Geräte integrieren können, um dann halt ein neues Nutzererlebnis auch für den Konsumenten erlebbar zu machen. Und Bildqualität ist nach wie vor wichtig, deswegen die Tapete sehe ich noch nicht so ganz. Wenn man dann mal upgraden möchte auf einen größeren Bildschirm etc., dann kauft man sich einfach ein neues Gerät. Das alte Gerät wandert ins Schlafzimmer, das ist heute der Entsorgungsort für fast alle Fernsehgeräte. Von daher, dieser Tradition werden wir sicherlich fortschreiten. Und von daher, DVB-i ist bei uns ein ganz wichtiger Fokuspunkt.
Sun Wong.
Ich mache es mal relativ kurz, weil ich glaube, die meisten wollen
gehen. Du bist schon minus 1,335.
Also der TV, es muss jetzt nicht egal ob das jetzt ein Projektor, TV, Display oder irgendwas, was Bild generiert, ich glaube, wir sollten uns da nicht nur auf die Hardware-TV einschränken, wird die zentrale Rolle für AI-basierte Mediensteuerung sein. Wie es passiert und wie lange, können wir natürlich nicht voraussagen, aber das wird die Zukunft aus meiner Sicht sein.
Sind wir ja nicht ohne eins.
Ja, herzlichen Dank an euch alle für eure Zeit, für die tollen Einblicke und auch auf die Perspektiven des TVs der Zukunft. Das war ein dichter Austausch mit klaren Aussagen, durchaus auch unterschiedlichen Positionen, was so eine Runde ja lebendig macht. Und auch vielen Dank ans Publikum fürs Zuhören und dabei sein. Bis bald.
Imagine the Future of TV. Wenn Sie sich diesen Podcast herunterladen in der ARD Audiothek und diesen in der besprochenen Zukunft, wenn sie Gegenwart ist, noch einmal anhören, kommt garantiert Erkenntnisgewinn hinzu über Prognosen. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, der an den Themen dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin Abo in der ARD Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Aber Sie wissen ja, ich freue mich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.